Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Willkommen bei einer neuen Folge Podcast, Freunde. Was geht? Ich habe jetzt einen Monat Pause gehabt. Ich war im Urlaub. Vielen Dank, dass ihr das verkraftet habt und auch nochmal sorry für den Podcast mit Ross. Also an alle, die was Ernstes erwartet haben. Ich habe es wirklich versucht, aber wir waren dicht hier und haben das Ding einfach aufgenommen. Aber umso besser wird's jetzt. Heute ist Antje von Dewitz zu Gast hier. Antje ist Geschäftsführerin und Inhaberin von VD. Das ist eine Outdoor-Bekleidungsmarke, die von Zelten über Rucksäcke, über Sportbekleidung, alles Mögliche herstellen. Und VD macht über 110 Millionen Euro Umsatz, also das Ganze ist eine sehr ernste Sache und sie hat aber einen sehr, wie soll ich sagen, ökologischen Ansatz und einen sehr sozialen Ansatz, das Unternehmen zu führen und spricht vor allem darüber, wie sie das Unternehmen führt, wie sie das neu strukturiert hat, wie sie neue nachhaltige Materialien entwickeln und vor allem, wie sie das Herstellen von Textil so nachhaltig wie möglich machen, das ist ihr Ziel und darüber spricht sie und die Hürden, die sie dabei hatte und ich frage sie noch so ein paar Fragen, weil ihr wisst, wie es ist. Mittlerweile, wir sind auch 30 Mann groß bei der einen Firma, bei der anderen sind es ungefähr 20 Leute. Und dann habe ich auch ein paar Fragen gehabt, so ja, wie hast du das und das gemacht? Und darüber reden wir. Viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Was mich interessiert ist, wie kam das eigentlich zustande, dass du hast ja gesagt, dass du eigentlich gar keinen Bock hattest, auf Wirtschaft zu studieren. Dann hast du doch irgendwie BWL gemacht und die Firma übernommen. Und was hast du dazwischen drin alles gemacht?
Also als Kind, ich meine, ich bin ja Unternehmerstochter und da wird man immer gefragt so, na, willst du mal Papas Firma übernehmen? Also von daher war das schon so in meinem Kopf drin, dass das was Interessantes sein könnte, aber ich konnte mir das nicht richtig vorstellen. Ich wollte schon so ein bisschen die Welt retten, also meinen Platz finden, wie cool. Ich meinen Beitrag leiste und habe dann ein Studium gesucht, das mir eben eine große Freiheit lässt und das war Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien in Passau. Also sehr interdisziplinär, aber mit Wirtschaft, genau. Mit Wirtschaft. Und dann habe ich während des Studiums eben die ganzen Sachen durchgemacht, die mich interessiert haben. Also ich war bei einer Frauenorganisation im Praktikum, bei Umweltorganisationen, am Goethe-Institut in Abidjan, Süddeutsche Zeitung, NDR. Also wirklich jedes Semester fast verbracht und habe dann jedes Mal gedacht, boah, das war jetzt echt spannend und toll und was gibt's jetzt als nächstes? Und ganz zum Schluss eben, ja, war dann eben das Praktikum bei VD, bei meinem Vater. Und da war das dann so, nicht mehr dieses Gefühl, so was gibt's jetzt als nächstes, sondern da war dieses Gefühl, oh wow, das ist Wirtschaft. Das war schon spannend. Also es war für mich echt eine Erkenntnis. Ist schon eine Weile her, dass ich zur Schule gegangen bin. Wir hatten keine Wirtschaft in der Schule. Also für mich war Wirtschaft was mit Zahlen und ein bisschen nerdig und ja, und nichts, wo du merkwürdigerweise nichts, womit du die Welt verändern kannst.
Seelenlose Anzugsträger.
Ja, genau. Genau.
Wie hat es deine Sicht verändert? Also was war anders, als du bei deinem Vater dann angefangen hast?
Zum einen, dass mir das gar nicht bewusst war, dass du ja nicht den ganzen Tag mit Zahlen arbeitest, sondern mit Menschen. Und vor allem, dass du gestaltest. Also und das, ich hatte als Praktikumsaufgabe den Aufbau der Packs and Bags bekommen. Was eine super Praktikumsaufgabe war, weil das war unser dritter Geschäftsbereich. Zu der Zeit wurde Eastpak gerade groß in Deutschland. Und wir waren doch die Rucksackhersteller. Also weißt du, wir hatten doch die 30 Jahre Rucksackkompetenz und die Technik und die Innovation. Und da kommt so ein Ami daher und macht da so billige Eastpacks. Und das war damals die Motivation, der innere Antrieb zu sagen, nee, da müssen wir was dagegen setzen. Und dann haben wir die Packs and Bags gegründet. Also, und die durfte ich dann mitgründen und mit groß machen sozusagen. Also es sind so moderne Taschen, Rucksäcke, nicht Schlafsäcke, sondern also Taschen, Lifestyle-Taschen, Lifestyle-Rucksäcke. Und da durfte ich eben das Ganze mitmachen quasi von der, oder selber machen eigentlich, vom Design, von der Materialauswahl zur Produktion begleiten, Marketing, die Texte schreiben dazu, auf die Messen gehen und also dieses ganze runde Paket, was du dann alles hast und die Vielseitigkeit und auch diese Einblicke und überall. Also es hat mich total, ja, vereinnahmt, was alles dazugehört. Ja, war spannend.
Wie war das dann, als du da drin saßt? Was hast du dann so, vor allem in so einer, ich weiß nicht, wenn du als Praktikantin dann kommst, dann siehst du ja nochmal, hast so einen jungfräulichen Blick auf alles von ganz außen und siehst das Ganze, was es zu verändern gilt oder anders gemacht werden soll.
Als Praktikantin war da noch nicht so viel, dass ich gedacht habe, muss ich viel verändern, sondern als Praktikantin war es erstmal so für mich, dass ich dachte, oh wow, also weil mir überhaupt nicht bewusst war, dass das VD zu dem Zeitpunkt schon so viele, da gab es einfach auch schon ganz viele große Umweltprojekte. Also es gab schon, wir hatten eine ganze Kollektion, die hieß Ekolog. Also Und die war zu 100% recycelfähig. Also alles aus einem. Alles aus
damals schon, vor über 20 Jahren.
1992 haben wir das gegründet. Also innerhalb von Vorlesung. Genau. Und das ist noch viel aufwendiger, wenn du dir vorstellst, so ein Rucksack oder so, der ganz viele Materialien dran hat, nur aus Polyester quasi. Und ein riesen Innovationsaufwand, alle Materialien quasi umzugestalten an Polyester. Und ein Industrienetzwerk aufgebaut, das die...
Also komplett polyesterfrei?
Nee, nur aus Polyester.
Nur aus Polyester,
Polyester, damit es eben rückstandslos recycelfähig war. Mhm. Und dann eben ein Händlernetzwerk, die sich bereit erklärt haben, die gebrauchte Ware, also gebrauchte Jacken oder gebrauchte Rucksäcke wieder zurückzunehmen, zu uns zurückzuschicken. Und ein Industrienetzwerk, das dann das recycelt hat. Also solche Sachen gab es da schon.
92,
genau.
Alter, krass.
Ja, schon, gell? Und eben, ich habe ganz viele Leute bei uns kennengelernt, so mit so echt grünem Blut, die da total schon an, ja, auch unser Werbeleiter zu der Zeit, der hat Katalogcover schon gestaltet, quasi so die Natur in der Konservendose, also hat er ganz, also weißt du, 1992 so vorne drauf, so Auseinandersetzung, weißt du, Naturnutz, Naturschutz und ich fand das total cool. Also, weißt du, da gehe ich als quasi Idealistin raus in die Welt, um zu gucken, so, wo kann ich helfen, die Welt zu retten? Und dann komme ich nach Hause in den Laden und stelle fest, oh, das sind da lauter total engagierte Leute, die da schon rumwerkeln.
Vor allem
in der
Zeit,
Firma meines Vaters, genau.
Wo du dich wahrscheinlich davor noch so allein gefühlt hast mit, oh, wer macht das, wo komme ich da hin, wer macht das auch noch?
Und ja, genau, und wo finde ich meinen Platz, wo ist denn da mein Thema? Also für mich war es voll die Überraschung, dass, dann, dass es dann bei mir im eigenen Unternehmen quasi war.
Was eine Geschichte, ja. Crazy. Ja. Und wie habt ihr dann weitergemacht? Also das ging ja dann lange Zeit. Also Spoiler, du hast ja jetzt heute auch die Firma dann übernommen. Du bist Geschäftsführerin jetzt schon seit langer Zeit und die Firma läuft, so wie man es jetzt auch sieht, erfolgreicher denn je. Und ihr seid ja auch Pioniere ausgezeichnet in vielerlei Dingen. Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen sollte, über die Nachhaltigkeitsarbeit, die ihr macht. Ich habe das gelesen über mit den Flüchtlingen, wo ihr noch den Verband... Also wo ich da drum gekümmert habe, dass über 2000 Flüchtlinge auch eine Aufenthaltserlaubnis quasi bekommen, hier auch sein dürfen, arbeiten dürfen. Also auch politisch engagiert und das ist ja schon verrückt, die ganze, also was du da auf diesem ganzen Weg gerissen hast. Also auch mit den Leuten selbstverständlich, aber das ist also wirklich beeindruckend, dass ich mir das alles reingezogen habe. Also ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ich habe mir das angeguckt und ich war so, was? Ihr wurdet da schon 2015 ausgezeichnet für diese Sachen, noch das mit der Gemeinwohlökonomie, dass ihr da euch auch bilanzieren lässt, auditieren lässt, dass ihr da, weil ich hatte das jetzt auch vor, keine Ahnung, ein paar Monaten, als ich dann geguckt habe, oh, wie ist denn das jetzt, oh, ist das jetzt so eine Shadow Factory, ist das jetzt wirklich so, zahle ich da jetzt viel Geld, produzieren die dann dort auch, wie mache ich das jetzt während Corona, mache ich jetzt Leder oder Kunstleder oder, und dann sehe ich das, wie ihr das macht und ich war so, oh mein Gott, hä, ich dachte so, die alten Großen, die scheißen da alle drauf, aber habe ich gesehen, ihr macht das ja auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level sogar. Also da steckt jetzt keine Frage drin, sondern ich wollte nur so mein Staunen ja. ausdrücken. Ja. Das ist wirklich verrückt, aber was war dann danach? Wie ging es dann weiter nach der Praktikantenzeit?
Also ich war angefixt und habe dann auch tatsächlich nach dem Studium direkt dann da weitergemacht als Produktmanagerin bei VD. Und dann kommen zahlreiche Kinder, aber die überspringe ich einfach.
Parallel dazu?
Also in dem Moment, wo ich den Vertrag unterschrieben habe bei VD, quasi meinen ersten Arbeitsvertrag nach meiner Studienzeit, war ich bereits schwanger. Also es war nicht geplant und es war auch in dem Moment noch gar nicht bewusst, aber genau.
Krass.
Ja. Ja, das war, für mich war das ganz schrecklich, tatsächlich zu dem Zeitpunkt, weil das war überhaupt nicht geplant.
Wie alt warst du da?
26.
So alt wie ich jetzt.
Stell dir das jetzt mal vor.
Verrückt.
Ja, genau. Mein Freund war noch beim Studium, der hatte noch gut 2 Jahre vor sich. Mir war das auch ganz furchtbar peinlich. Ich hatte gerade erst meinen Vertrag unterschrieben. Mir war das so peinlich vor meinen Kollegen und vor meinem Vater, die die sich ja da auch auf mich verlassen haben und so. Und vor allem, also bin in Süddeutschland aufgewachsen. Also ich habe mich immer für eine Feministin gehalten, für quasi so Frauen an die Front und an die Macht und wohin. Und dann stelle ich fest, ich bin schwanger und meine größte Sorge ist, boah, ich darf auf keinen Fall eine Rabenmutter werden. Also kann ich überhaupt Beruf und Familie und geht es überhaupt? Kann ich jetzt weiterarbeiten? Ich habe mich umgeschaut und festgestellt, also erstens, Kinderbetreuung gab es zu dem Zeitpunkt fast nicht. Es gab nur so Kindergärten, die waren aber nur von 8 bis 12 auf und dann 3 Monate im Jahr geschlossen. Und ich habe vor allem festgestellt, ich kenne überhaupt keine Frauen, die irgendwie Verantwortung haben im Beruf und Kinder haben. Und ja, jetzt bin ich doch bei den Kindern gelandet.
Na, aber ich will es hören. Ich finde es übel interessant. Ich finde es auch voll.
Ja, also das kam danach sozusagen. Also
wie direkt, hast du das hinbekommen?
Also ich, ja, erstmal habe ich gesagt, habe ich zu meinem Vater gesagt, es tut mir total leid und so. Und er so, wieso musst du nicht leid tun? Das ist super, ist doch toll und so. Der hat sich voll gefreut. Und habe ich gesagt, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, weiterzuarbeiten, weil ich bin dann auch erstmal alleinerziehend und ich will auf keinen Fall eine Rabenmutter sein und ich ziehe mich jetzt erstmal zurück. Und bin dann erstmal in Elternzeit gegangen. Und habe eine Nachfolgerin eingelernt und die hat aber nach 6 Wochen überfordert wieder aufgehört. Das heißt also 6 Wochen nach der Geburt meiner Tochter war ich eigentlich schon wieder bei der Arbeit sozusagen. Mit meiner Tochter dann im Tragetuch und habe im Großraumbüro und habe da wieder gearbeitet in meinem alten Job. Also erstmal nur ein paar Stunden und dann aber ein bisschen mehr. Das heißt, ich habe den Job dann weitergemacht. Ich glaube, ja, fast ein Jahr oder so, bis ich dann wieder eine Nachfolgerin eingestellt habe. Und dann, bis dahin habe ich aber dann auch festgestellt, also so mühsam und furchtbar das ist, sozusagen im Großraumbüro mit dem Kind im Tragetuch, war für mich doch gleichzeitig so eine Erkenntnis, also das schadet dem Kind auf keinen Fall, wenn ich arbeitende Mutter bin. Gell? Im Gegenteil, also ja? Ich werde ja wahnsinnig, wenn ich es nicht tue. Und genau, habe dann hab weitergearbeitet halbtags, habe dann habe ich erstmal eine Tagesmutter gesucht, dann haben wir das Kinderhaus aufgebaut bei VD. Also wir haben ja ein Kinderhaus bei VD.
Die Kinderbetreuung hast du ja auch gesehen.
Genau. Das heißt dann
und der Gedanke kam daraus?
Ja, der Gedanke war ich schon viel älter. Der war von meinem Vater.
Ja?
Der hatte schon in den 90er Jahren, wollte einen Kindergarten bauen und hatte auch schon in dem Neubau eines Gebäudes die Räume angelegt. Und war eigentlich alles schon klar so. Und dann kam die katholische Kirche im Dorf und hat gesagt, also bevor jetzt hier ein Unternehmen Kinderbetreuung anbietet, erweitern Sie Ihre Gruppen. Ich habe meinem Vater gesagt, okay, dann.
Ja, ist ja nur aus wirtschaftlichem Interesse hat der Herr angefangen, der Kinderbetreuung anzubieten.
Ja, genau.
Aber eine sehr, sehr coole Idee eigentlich. Sorry, dass du fragst, aber das muss doch psychisch einen richtig zerreißen, wenn du fühlst dich verantwortlich fürs Unternehmen, weil Familie, man identifiziert sich damit, ist neu, super Elan und dann gleichzeitig noch ein Kind, fühlt sich dafür verantwortlich und möchte in beidem irgendwie so das Beste hinkriegen. Also wie hast du das psychisch bewältigt?
War glaube ich, so eines der größten, so wenn dich dann die Welt so einmal dreht und sich dein Weltbild einmal so rumwirbelt, so habe ich mich gefühlt schon. Das war echt wilde Zeit, vor allem weil Wolfgang ja immer noch studiert hat, ich da relativ allein damit war mit diesen ganzen Gedanken. Und ich immer auch dachte, ich habe, also meine Vorstellung war immer, also ich mache jetzt erstmal Karriere. Kinder, keine Ahnung, frühestens mit 30. Ja, das war schon wild. Und dann gleichzeitig das schönste Geschenk überhaupt. Also so die, dieses Kind dann in den Arm zu halten und dann ja auch einfach die Zeit mit dem Kind. Ich bin ja ein totaler Kinderfan geworden. Also heute habe ich 4 Kinder. Also ich weiß nicht, ob ich 4 Kinder hätte, wenn die Juli nicht einfach quasi, ja, ungeplant mich überrascht hätte. Und ich sozusagen so uns einfach ins Ausprobieren gekommen wäre.
Krass, aber wie siehst du das dann heute? Also heute, ich hab auch viele Freundinnen, die sagen, ja, ihnen ist die Karriere super wichtig. Dann führe ich dasselbe Gespräch, bin da immer so ein Advokat für und sage, ey, ist doch schön, Kinder zu bekommen, du verlierst ja nichts, du hast ja noch Zeit und mach, wenn es sich gut anfühlt. Aber ich höre dann häufig genau das, ja, Karriere und ich bleib dann hinten dran und ich verpasse was und ich habe diesen Druck und...
Ja, Augen auf bei der Partnerwahl, würde ich sagen. Weil du bist ja nicht allein zuständig für das Kind, wenn nicht gerade dein Freund irgendwie 200 Kilometer weiter weg studiert. Wenn man sich das gut teilt und vor allem also nicht nur bei der Partnerwahl des Freundes, sondern eben auch bei dem Unternehmen oder bei der Organisation, bei der du arbeitest. Weil wir können das auch gut vereinbaren. Also jetzt durch das Kinderhaus natürlich, aber auch durch flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten. Wir haben viele Frauen in Führungspositionen mit Kindern. Das ist schon machbar, mit ein bisschen guten Willen. Aber ich finde schon auch, was an dieser Stelle nicht vernachlässigt werden darf, schon wenn die Männer auch mithelfen. Also ja. Weil das ist so eine lästige Diskussion, gell, dass immer die Frauen gefragt werden und dass so viele Glaubenssätze in den Köpfen sind, dass das automatisch so die Aufgabe der Frau ist.
Was, du hast ja da konkret jetzt auch Erfahrungen, was kann sich da ändern? Was kann man jetzt, ich als Mann, was könnte ich da lernen, dass ich es besser mache? Ich bin jetzt nicht in der Situation, dass ich Vater werde, aber wäre schon mal interessant zu wissen.
Ja, also wenn du Vater werden solltest, dass dann irgendwie, dass ihr das halt gut absprecht, dass das eine Diskussion auf Augenhöhe ist, wer welche Pflichten übernimmt, wer welche Zeit zurücktritt, wie einfach beiden Seiten gerecht werden kann. Ich habe ein paar Modelle bei uns auch im Unternehmen, wo beide dann irgendwie 80% oder so arbeiten. Mhm. Das sowas oder der eine 60, der andere 80, wie auch immer.
Ah, und dann, okay, verstehe. Und das funktioniert sehr gut, sagst du. Also ihr habt
also wir haben die unterschiedlichsten Modelle. Ich glaube, jeder muss sich so sein eigenes Ding finden und was auch mit seinen Bedürfnissen gut übereinstimmt und dann auch mit der Firma oder so. Aber also wenn ich was gelernt habe, ist, dass die unterschiedlichsten Modelle gut funktionieren und es braucht halt ein bisschen Mut und auch ja auch ja keine Glaubenssätze. Ich finde, das finde ich das Allerwichtigste, dass du einfach nicht mit Glaubenssätzen rankommst, so muss es sein, ja. Sondern dass du den Mut hast, dein Leben so zu leben. Und einfach ausprobierst auch erstmal, weil mit jedem Schritt, mit dem du was ausprobierst, lernst du ja auch wieder dazu, was funktioniert für dich und was funktioniert für dich nicht. Das also dieses mit den Glaubenssätzen, das ist mir so nachgehangen, dass ich mich da so selbst überrascht habe, dass ich tatsächlich die ganze Zeit an sowas hänge wie, ich bin eine Rabenmutter. Weißt du, das war vorher nicht mal in meinem Wortschatz drin.
Ja, ich verstehe das voll und ganz. Also das ist so ein paar Zwangsgedanken, die man dann hat und sagt, es darf nicht so sein und jede Kleinigkeit dann so diese Kaskade auslöst, wo man an sich selbst zweifelt und denkt, scheiße, wie kann ich das jetzt noch besser machen? Und also deswegen auch die Frage, weil das ist Champions League. Also das ist eine enorm große Herausforderung. Und dann noch diese zwei Sachen gleichzeitig, das ist schon sehr, sehr verrückt. Aber umso schöner, dass du das zufriedenstellend hinbekommen hast und dann auch noch ja, so eine Art Vorbildfunktion einnehmen kannst und sagen kannst, gut, wir haben jetzt ein Modell daraus gemacht, wie auch andere Frauen das bewerkstelligt bekommen, gemeinsam mit ihrem Partner. Weil ja. Ich habe noch nie jetzt ich hatte jetzt noch nie hier die Situation, außer bei einer Mitarbeiterin, dass sie jetzt, die hat gesagt, sie möchte sich ums Kind kümmern, möchte erstmal Elternzeit und sie kommt, wenn sie bereit ist, gar kein Problem. Aber wie man das jetzt zum Beispiel in einer Führungsposition, wo man jetzt nicht sagt, ja, ich ersetze das jetzt mal in 5 Minuten, wie man das hinbekommt und das in Einklang bringt, ohne auch, dass so ein Druck dann herrscht auf die Eltern, ist schon ein enormes, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich das mal schnell löse.
Aber mal schnell ist es auch nicht. Also wir haben bei uns, also wir sind 500 Mitarbeiter und haben pro Jahr etwa bei uns 20 bis 25 Schwangerschaften. Also wenn du mal kurz den Vergleich mit Deutschland ziehst, 1000 Deutsche, 9,4 Babys, 500 VD-Mitarbeiter, 20 bis 25 Babys. Also wir sind wirklich überdurchschnittlich fruchtbar in diesem Unternehmen. Das heißt, wir haben pro Jahr 40 bis 50 Elternzeitler, die dann also quasi rausgehen aus dem Team und dann wieder reinkommen. Also ständig, kontinuierlich Wechsel. Also wir haben wenig Fluktuation, aber durch diese Schwangerschaften, Elternzeiten, bei Männern wie Frauen Elternzeiten, kontinuierliche Fluktuation. Also so halt so rein raus, Elternzeit raus. Und es ist super mühsam. Also als Unternehmen, als Führungskräfte, du verzweifelst. Also vor allem, also natürlich kommen Schwangerschaften immer dann, wenn du es am aller wenigsten gebrauchen kannst. Aber gleichzeitig natürlich auch wunderschön, weil das zeigt ja auch, dass da Menschen sein dürfen, gell? Ja, und eben ihr Leben leben. Und das macht uns gleichzeitig dadurch auch sehr agil, weil das, was du nämlich trainierst, ist, dass du die Arbeitspakete anschaust, dass du mit den Leuten besprichst, okay, was ist dir wichtig, was willst du weitermachen, was kann man weggeben, und dann fängt das ganze Team halt neu an, so quasi sich wieder zu formieren. Und das ist einfach eine Übungssache, diese Gespräche zu führen, diese Arbeitspakete zu identifizieren, die wieder in Pakete zu packen. Und das ist total mühsam, aber das macht dich agil und das macht dich auch zukunftsstark. Also jetzt kam Corona, gell? Und dann war ja die Problematik noch viel erhöhter, weil ja die Eltern mit kleinen Kindern, die ja nicht mal in die Krippe geben konnten, sondern die hatten ja noch zu Hause. Und da war ja das war ja sehr intensiv dann in vielen Unternehmen, bei uns genauso. Okay, was machen wir jetzt mit den Eltern? Und da hat uns die Übung sehr geholfen, weißt du, so dieses, dass sie auch den Finger heben und sagen, oh, was machen wir jetzt? Dass die Führungskräfte sofort zuhören, dass man sofort Prioritäten setzt, was ist jetzt wirklich wichtig, dass man Arbeitspakete schnüren kann. Das haben wir lange geübt.
Ja, aber verrückt, also das ist sehr gutes Training.
Genau, ja. Also wenn du mittendrin steckst als Führungskraft, dann fluchst du auch ganz schön. Aber es trainiert dich trotzdem.
Erinnert mich dran, das, was ich hier vorhin in der Küche gesagt habe, als du erzählt hast, dass so ein bisschen so damals das so Monkey-Management-mäßig war und alles wieder zugeschnitten war auf den Vater und auf den Inhaber. Und dann sowas so ein bisschen so eine dezentrale Lösung ist, wo jeder Verantwortung übernehmen kann und sich das so ein bisschen selbst organisieren kann. Weil dass du auch, da hast du sehr, sehr schön drüber gesprochen, weil das ist so ein Konflikt, in dem ich mich so ein bisschen auch momentan befinde. Das ist für mich überhaupt nicht offensichtlich, wie man sowas macht. Irgendwie gefühlt ist man überall super wichtig, aber man weiß auch ganz ehrlich, wenn ich da jetzt nicht drin sitzen würde, würde das jetzt auch nicht 5% besser werden. Also eigentlich ist es Zeitverschwendung, aber man überschätzt so die eigene Präsenz in so einer Sache und dann ist es aber so, man sieht den Wald auch vor lauter Bäumen nicht mehr. Und dann ist es ganz interessant zu hören, wie so eine Sache wie Schwangerschaft, wo man jetzt sagt, das ist ja jetzt, das widerspricht meinem Glaubenssatz und das ist eigentlich super ineffizient und macht keinen Sinn und das funktioniert nicht, das geht ja gar nicht, dazu eigentlich führt, dass es zum Beispiel so ein Problem eigentlich elegant löst, indem man sich darauf vorbereitet. Also es ist ganz, es ist eine verrückte Detour gewesen, ja. Aber ich mag sowas, ich finde sowas ganz spannend.
Ja. Also was übrigens wahnsinnig hilft dagegen, dass du dich selbst unersetzlich fühlst, ist tatsächlich Kinder. Also ich habe ja nie gearbeitet ohne Kinder. Und für mich war immer eben ganz, ganz wichtig, keine Rabenmutter zu sein, sondern eben sowohl dem Unternehmen als auch den Kindern oder der Familie genügend quasi Zeit und Aufmerksamkeit und Energie schenken. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, sozusagen super loslassen zu können und meine Energie unheimlich gut da reinzustecken, gute Rahmenbedingungen zu bauen, dass eben, dass Leute Mitverantwortung übernehmen wollen, können. Genau, also Kinder helfen da unglaublich dabei.
Ja?
Ja. Ja klar, weil du deine Zeit dann, sobald du Kinder hast, arbeitet dein Gehirn anders. Dann arbeitet dein Gehirn darauf, okay, wie strukturiere ich jetzt die Zeit am besten und effizientesten, damit ich dann auch wieder Zeit zu Hause verbringen kann.
Ja, das heißt, es war eigentlich, auch wenn es nicht geplant war, dann die beste Sache für beides überhaupt. War interessant, weil viele, viele Leute leben genau in diesem Zwang, die sagen, das geht nicht. Also ich sehe mich dazu, würde jetzt auch sagen, ja, ich könnte das halt jetzt nicht machen, weil es geht halt nicht. Falscher Zeitpunkt.
Ja, der Zeitpunkt ist, glaube ich, nie richtig, gell? Ich bin tatsächlich echt froh, dass es damals ungeplant kam, weil ich glaube, ich hätte genauso gesagt, passt jetzt nicht. Guck doch mal, passt doch gar nicht oder so, gell? Aber es passt ja dann doch und du bist ja in der komfortablen Situation, dass du Geschäftsführer bist, gell? Also wenn du es nicht planen kannst, wer dann?
Nee, also ich nee, da sage ich die, dann, ich habe zu viel Verantwortung.
Die Geschäftsführer, also oder Geschäftsführerinnen, Unternehmerinnen, wenn ich die sehe, dann haben die auch häufig ganz viele Kinder. Weil es ist, ja schon. Weil dann kannst du es ja wirklich planen. Dann kannst du das gestalten, weißt du? Also so, du kannst halt, du hast ja die Kraft, die Macht, deinen Unternehmensalltag zu gestalten.
Genau. Ja, stimmt eigentlich. Ja, wenn wir schon dabei sind, wie machst du das? Wie gestaltest du deinen Unternehmensalltag? Also was hat sich da verändert? Du warst ja da noch nicht Geschäftsführerin zu dem Zeitpunkt und du hast jetzt gesagt, du hast ein Jahr dann hast du wieder eine Vertretung gesucht, dann wieder mit dem Kind und dann bist du wieder, glaube ich, nach 3 Jahren zurück?
Dann war ich etwa noch 2,5 Jahre im Unternehmen und dann war mein Freund endlich fertig mit dem Studium. Wir hatten dann schon 2 Kinder. Und dann war der Zeitpunkt, wo es irgendwie so darum ging, so, was machen wir jetzt? Er hat Holzbau studiert. Und dann wurde mir klar, ich bin angekommen und ich möchte hier bleiben. Also ich möchte langfristig gerne das Unternehmen übernehmen. Und das heißt aber auch, ich möchte langfristig am Standort hier bleiben. Und damit wurde dann auch klar, dass dann erstmal darum geht, dass er einen guten Berufseinstieg findet. Und wir egal dahin gehen halt, wo er den findet. Das heißt, wir sind erstmal nach Stuttgart, also nach Kirchheim Tech.
Echt?
Mhm. Ja, 2,5 Jahre in Kirchheim.
Und kompromissbereit.
Ja, also ich meine, die größten Kompromisse habe ich ja von ihm erwartet, dass er das akzeptiert, dass wir in Tettnang bleiben und ich da die Geschäftsführung übernehme. Und das hieß ja auch von Anfang an, dass es klar ist, dass er dann auch auf jeden Fall ordentlich Mitverantwortung übernehmen muss für die Kinder, damit wir das wuppen. Also von daher kompromissbereit auf beiden Seiten.
Ja.
Und dann habe ich hier am Lehrstuhl für Entrepreneurship in Hohenheim gearbeitet, 2,5 Jahre und auch meine Doktorarbeit geschrieben über wie ich Rahmenbedingungen schaffe in Unternehmen, damit die, ja, so leistungsstarke Arbeitsbedingungen, dass Leute auch Lust haben, Leistung zu bringen und die auch bringen können.
Ich bin aus dem Titel nicht schlau geworden. Talent Management Relationship.
Talent Relationship Management.
Genau. Ja, worum ging es da genau?
Also ich habe es auf jeden Fall so ausgelegt, wie baust du eine Kultur auf und eine Organisation, dass Leute quasi voll in ihrem Saft sind. Also dass die halt wirklich voll in ihrer Energie sind, dass sie Lust haben, Leistung zu bringen und es auch bringen können. Also was musst du dabei alles berücksichtigen? Wie baust du das? Wie baust du die perfekten Rahmenbedingungen?
Und was waren da die Haupthebel, die du identifiziert hast, so die wichtigsten Sachen?
Jetzt fragst du mich, was ist so lange her? Also zum einen auf jeden Fall die Kultur. Weißt du, schon auch, jetzt vermische ich es bestimmt mit VD, aber ja, eine Kultur.
Und da funktioniert es, also es ja, passt ja.
Ja, also Kultur des Vertrauens, dass du auf Augenhöhe bist. Dass du Transparenz schaffst, dass den Leuten überhaupt klar ist, worum geht's, dass sie ihren Beitrag erkennen können, dass du halt lauter Instrumente eben auch sozusagen ganz viel Kommunikation hast über die Ziele, über die Vision, über also dass sowohl das Miteinander auf sozialer Ebene und das Kulturelle auch eben erlebt werden kann, dass die Marke erlebt werden kann, dass du also einfach eine Umgebung schaffst, das ist total simpel im Prinzip. Dass Menschen erkennen, wofür arbeiten sie eigentlich, warum macht es Sinn, was ist mein Beitrag dazu und sich wohlfühlen können im Miteinander und dass sie auch feststellen können, okay, dass sie ihren Leistungsbeitrag auch selber feststellen können und aber nicht eben quasi, um sie damit unter Druck zu setzen, sondern damit man eben gemeinsam sehen kann, okay, wie werden wir jetzt gemeinsam noch ein Stückchen besser. Ja, ganz kurz zusammenfassen.
Ich kann es so lang, wie du möchtest. Ich höre mir das gerne an. Nee, ich finde es übel spannend. Ich finde es echt sehr interessant, weil vielleicht die Parallele hier ist nie so ganz klar gewesen. Auf der einen Seite ist man dann vielleicht ein bisschen sehr nett und sehr freundschaftlich, vor allem wenn man jünger ist. Und dann ist das alles so, ja, wir machen das ganz anders. Wir sind jung, wir sind alle Freunde, wir finden das eh alles cool, was wir machen. Das hält uns zusammen, dann wird das größer, dann versteht der es schon nicht mehr, dann ist man vielleicht auch mit dem nicht mehr so befreundet oder das ist dann halt nicht mehr nur Freundschaft, weil es dann irgendwann so groß ist wie eine Schulklasse, dass es halt auch einfach gar nicht mehr geht, so eine ganz andere Sozialdynamik zum Tragen kommt. Und dann bist du auf einmal da und dann denkst du, scheiße, Mann, was macht man jetzt?
Ja. So,
man will jetzt hier nicht das autoritäre Arschloch sein, ist auch gar nicht der Stil. Wie kann man jetzt die Leute fördern? Wie kann man aber irgendwie Freund mit dem sein und Kollege gleichzeitig hier? Und das ist dann schon, also vor allem jetzt bei 500 Leuten ist das...
Ja, ich finde es auch total spannend eben bei 500 Leuten, weil mir das also immer so vorkommt, als ob wir halt so ein Mikrokosmos sind oder hier. Yeah. Ja, wahrscheinlich auch, gell? Also vielleicht sogar bei uns noch eher, weil hier bist du vielleicht, also wo 50 Leute bist du auch schon Mikrokosmos, gell? Und ich, was ich schon mit Sorge betrachte, ist halt so die Spaltung auch in der Gesellschaft, also so, und diese Gräben und so. Und ich schon auch so den Ehrgeiz habe, wie schafft man denn perfekte Rahmenbedingungen? Wie schafft man denn eine Kultur, wo Leute einfach gern miteinander können wollen, gell? Und miteinander am gleichen Ziel sind und so. Und auch das ist so schön zu sehen, wenn Leute aufblühen, gell? Ja. Ich meine, das ist ja sowas Schönes. Und das nehmen ja, die Energie nehmen sie ja mit nach Hause und strahlen das da auch aus, gell? Ich finde, da ist so viel Gutes, was man quasi leisten darf als Unternehmer, wenn man eine funktionierende Unternehmenskultur hat, die Kraft spendet. Und die bringt ja nicht nur dem Produkt und der Marke was, sondern die hilft ja, finde ich, ein Stückchen auch der Gesellschaft. Und welche Mechanismen funktionieren da? Wie schafft man das? Das ist was, was mich wahnsinnig fasziniert. Ja.
Fühlst du dich da auch manchmal unter Druck gesetzt, dass du nach Hause gehst und denkst, Mensch, scheiße, wie kann ich das jetzt noch besser machen? Oder... Wie muss ich jetzt hier mit dem umgehen oder mit dem oder ich weiß nicht, also so geht es mir zumindest oft, dass ich dann so, hätte ich mich jetzt hier verhalten sollen oder hier war es jetzt nicht so nett, aber ja, jetzt war es hier zu nett, also ich bin da häufig, ich weiß es nicht, gehe dann verwirrt nach Hause und denke ich mir, scheiße, Mann, was hättest du jetzt da anders machen können, aber irgendwie ist nicht so ganz klar.
Ja, also das ist das Komfortablere in einer 500-Mann-Firma,
ja, okay.
dass wir, also ich habe eine Personalerin, eine Organisationsentwicklerin, eine Unternehmensentwicklerin, also dass wir einfach viele Leute haben, die mitgestalten an der Kultur so und sich wirklich intensiv Gedanken drum machen. Ich bin keine One-Man-Show mehr, gell? Ja. Also es hängt nicht alles von mir ab, das ist schon mal sehr, sehr
Leute,
gut.
Die Leute, die Mitverantwortung übernehmen.
Genau, die Mitverantwortung übernehmen, mit denen ich mich auch super austauschen kann, gerade über solche Themen, so lass mich mal kurz, gib mir mal kurz Feedback, war das jetzt blöd oder wie auch immer. Und wo wir auch recht weit sind bei VD ist, also wir haben es jetzt schon, wir sind schon sehr weit, sozusagen so eine echte Vertrauenskultur zu haben, dass man sich auch einfach mal kurz sagen kann, du, ich habe da jetzt ein Störgefühl, also so, fühlt sich jetzt komisch an, können wir da mal kurz drüber reden? Und weißt du, dann ist es nicht so quasi, dass alle so sagen, so, hey, was hat die jetzt, ein Störgefühl, ist ja lustig, sondern dass du sagst, okay, sag, was ist, okay, ah ja, okay, sorry. Und dann ist es gut, weißt du, also das finde ich schon eine große Errungenschaft, die wir uns da erarbeitet haben, weißt du, dass du eben Konflikte nicht quasi, dass sie sich so, also manchmal schon noch, aber oftmals ist es eben so, dass Konflikte sich jetzt nicht aufbrauen oder so, weißt du, so, der hat ein schlechtes Gefühl und der nimmt es mit nach Hause und der brütet drüber und der bricht beim nächsten Mal dann in einen großen Konflikt aus, weil er irgendwie, keine Ahnung, so ein komisches...
Und darf nicht drüber reden und
ist alles was auch immer, gell? Also das explodiert ja irgendwann dann so, wenn das nicht zur Sprache kommt. Und wenn du sowas halt ganz früh ansprichst, weil das so kulturell bedingt ist, dass man eben ganz früh Sachen anspricht, die es einem gerade mal ein bisschen aufstoßen und es ist kein großes Ding, das nimmt schon viel raus und schafft so eine grundsätzliche Leichtigkeit.
Ja, das sind so Sachen, die halt früher immer irgendwie so gewesen sind und eigentlich selbstverständlich auch so zu lösen sind. Aber wie war das jetzt zum Beispiel früher, als du bist ja gekommen irgendwann, hast du gesagt, jetzt hast du irgendwas vorgefunden und dann hast du es verändert oder bist mit neuen Vorstellungen daran gekommen. Also wie war das zum Beispiel früher? Also war das schon immer so, dass sowas so gelöst worden ist und dass die Kultur als solche so vorzufinden war?
Zum Teil, also nee, das mit, ich habe ein Störgefühl, ich glaube, da hättest du früher Hohn und Spott geerntet. Also nee, das, so dass so Emotionen thematisiert wurden, war früher nicht so wirklich denkbar. Nee. Und so das Thema Vertrauen und wir sind auf Augenhöhe und wir haben ein positives Menschenbild, das war, glaube ich, im Kern schon bei VD da, hat sich immer jeder geduzt und es war auch ein herzliches Verhältnis, aber es war halt total abhängig von der jeweiligen Führungskraft, wie das gelebt wurde. Das war auch nicht Thema, wir haben eine Vertrauenskultur, sondern es war halt eine Kultur da, die wurde gar nicht thematisiert, sondern es gab halt eine Kultur, die war herzlich und direkt. Und dann, je größer das Unternehmen wurde, desto abhängiger von der jeweiligen Führungskraft war das, wie die jeweilige Kultur, Minikultur dann eben gelebt wurde. Und das, was mit mir verändert wurde, war dann, dass wir gesagt haben, also wir möchten an der Vertrauenskultur arbeiten, dass wir auf Augenhöhe sind, dass wir davon ausgehen, dass jeder, der zu uns kommt, bei uns gerne arbeiten möchte. Gell? Es geht nicht darum, dass wir als Führungskräfte jetzt hier die Kontrolleure sind und die ja. Machtwortsprecher oder sowas, sondern dass wir gute Rahmenbedingungen bauen, dass sie dann eben auch ihre Motivation, die sie ja haben, ja gut in Leistung umsetzen können. Und das hat jeder abgenickt, jede Führungskraft. So, ja klar, macht ja total Sinn und so. Und dann aber, als es dann quasi so ins Doing ging, so, also jetzt setzen wir das auch mal konkret um, beispielsweise Homeoffice kann jeder machen, wie er möchte. Das ist völlig in Ordnung von uns, weil wir vertrauen unseren Leuten ja, gell? Das haben wir schon seit 10 Jahren oder sowas. Da hat sich dann plötzlich gezeigt, dass manche Führungskräfte da überhaupt nicht mitleben konnten, dass die jetzt dann nicht hier vor Ort arbeiten wollen, wo man sie ja gar nicht mehr sieht zu Hause und man kann ja gar nicht sehen, was sie da so machen und vielleicht arbeitet er gar nicht dann 8 Stunden oder also so, weißt du, so in der Umsetzung dann, weil wir setzen es konsequent überall um, egal was wir machen, also an Regeln oder an Vorgaben oder an neuen Sachen, immer gucken wir drauf, ist es positives Menschenbild, ist es auf Vertrauen aufgebaut und wird das gut von unseren Führungskräften begleitet. Und das, da war so der Knackpunkt dann, dass wir gemerkt haben, okay, wir müssen wirklich bei jeder einzelnen Führungskraft anpacken. Wir müssen wirklich auch Schulungen machen. Wir haben tatsächlich so, also erstmal, also wir nennen das Selbstwirksamkeit. Das geht so ein bisschen in so Richtung emotionale Intelligenz, so Beziehungsmanagement. So, weißt du, so, ja? Wer bin ich? Wer bist du? Wie funktionieren wir eigentlich? Warum ist der eine extrovertiert, der andere introvertiert? Warum der eine ist halt sehr super fixiert auf Daten, Fakten in die Tiefe, der andere ist aber eher so der Netzwerker und alles ist okay, weißt du? Jeder hat hier einen bedeutenden Teil in einem Team zu leisten. Du musst nur wissen, wie die Leute ticken. Und je mehr du dich besser selber kennenlernst und die anderen besser kennenlernst, desto mehr kannst du auch vertrauen, weil dann verstehst du ja, der ist nicht nur einfach anders und damit komisch, sondern der ist halt einfach anders, genau. Aber ist auch gut so. Und da haben wir ganz viel mit unseren Führungskräften trainiert, also tatsächlich so richtig trainiert. Als Grundlage einfach der Zusammenarbeit und haben dann festgestellt, okay, langsam haben unsere Führungskräfte das drauf, die sind da recht weit. Und dann haben wir auch festgestellt, okay, aber wir haben immer noch die Mitarbeiter, die nach oben gucken und sagen, sag mir, liebe Führungskraft, was ich tun soll. Hilfe. und das Ziel war, in dieser Vertrauenskultur so eine Kultur zu schaffen, die einfach selbstwirksam ist, wo die Leute Mitverantwortung übernehmen. Vor allem eben auf diesem Weg der Nachhaltigkeit, weil du da so komplexe Probleme handeln musst, ja, mit so vielen verschiedenen Perspektiven, dass du die Leute eben, da reicht es nicht, wenn die Führungskräfte sich darüber unterhalten, sondern du brauchst den Experten aus dem Material dabei, du brauchst da vielleicht den von den Lieferketten, du brauchst da jemanden aus dem Vertrieb. Und es sind dann die Experten, aber nicht unbedingt die Führungskräfte. Und um Probleme lösen zu können, wie, keine Ahnung, wie stelle ich jetzt das Leder auf Glattleder um oder auf Kunstleder oder was auch immer, wird das vom Markt geschätzt, was kann ich da mehr verlangen, wie sieht es mit den Lieferketten aus, wie auch immer, brauche ich mehrere, weil es oftmals Sachen sind, die sind nicht schwarz-weiß, sondern ich muss da gute Lösungen finden. Und damit wir dann eben auch mit den Mitarbeitern in eine andere Kultur kommen, haben wir jetzt quasi, wir schicken alle Mitarbeiter immer wieder eben durch so solche Trainings, also so, weil wir festgestellt haben, es bringt uns wahnsinnig viel weiter, wenn wir gut miteinander zurechtkommen. Wenn wir Leute haben, die sich selber gut kennen, die feststellen, okay, ich kann auch mit meinen Emotionen umgehen, ich muss nicht sofort agieren, wenn ich mich wütend fühle, weil ich kann das jetzt einschätzen. Ohne Witz, so ganz simple Sachen, die so Verhaltensweisen, weißt du, dass du selber dich besser kennenlernst. Und es hat uns so geholfen, sozusagen im hat uns in der Firma einfach geholfen, große Probleme miteinander zu stemmen, weil wir besser mit uns selber zurechtkommen. Das heißt, wir können quasi so Beziehungsthemen zur Seite stellen, weil wir da haben wir gut gepflegt sozusagen und können uns inhaltlich gut den richtig wichtigen Themen widmen.
Ja. Ja, das ist echt nicht so ganz offensichtlich. Das muss man auch erstmal lernen. Also wenn man es selbst lernt, bis dann die anderen Leute das entweder, die wissen es dann vor einem oder danach, und das dann zu pflegen ist verdammt, verdammt kompliziert. Ego spielt da eine riesengroße Rolle, bis man das halt rausbekommt.
Ja, also vor allem eben auch als Führungskräfte vor 10 Jahren bei uns, das war schon so ein Statusding. Also
genau.
Ja, genau. Und dann jetzt bis heute bist du eher so der Rahmengeber, der Begleiter, der eher so ein bisschen in der zweiten Reihe steht damit und den Leuten die Bühne bietet,
damit die
gut arbeiten können. Und das war natürlich auch nochmal dazu, kam erschwerend dazu. Das in dieser Veränderung.
Das ist auch so eine Sache, die ich erstmal verstehen musste. Ich dachte am Anfang so, ja, Chef sein ist entspannt, aber bist jetzt, ja, da sagst du den Leuten, ja, du machst das. Und irgendwann merkst du, oh, scheiße, das ist so kompliziert, ich habe selber gar keinen Plan. Kommen die alle zu mir, stellen mir Fragen, auf die ich selber keine Antwort habe. Eigentlich muss ich denen die ganze Zeit Fragen stellen, und damit das überhaupt läuft, ich denke so, gut, okay, du musst jetzt akzeptieren, dass du eigentlich wirklich gar nichts kannst. Du bist Anfänger in allem. Und damit du so schnell wie möglich jetzt hier zurechtkommst, musst du eigentlich nur gucken, wie du psychologisch die Weichen stellst, damit die Leute sich entwickeln können, und du bist im Endeffekt wie eine Art Servant von denen.
Ja, so sehe ich mich auch, genau, als Dienstleister.
Also genau.
Als, ja.
Und das war so, da war ich so, scheiße, Mann, ich habe mir das anders vorgestellt. Aber gut, dann ist das jetzt so machen. Nein, aber das musste ich lernen. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das hat mir auch viel Druck genommen.
Ja.
Und aber das dann wiederum, wenn du dann wiederum andere Leute quasi aufbaust in der Führungsposition, bis die das wiederum dann merken und auch verinnerlichen, ohne jetzt eine Schulung, sondern ich nenne es mal so, wie wir das halt hier so machen, zwischen Tür und Angel, dauert das dann auch nochmal. Aber ich habe auch jetzt erfahrungsgemäß, also ich muss jetzt die Erfahrung machen, dass, also anders kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es funktioniert. Es geht nicht. Vor allem wegen den Problemen einfach.
Genau, du kannst nicht der Problemlöser sein. Wenn du einmal in die Situation kommst, dass du quasi der anerkannte Problemlöser bist und du alles lösen musst, dann kannst du eigentlich nur einen Horizont, also kannst du eigentlich nur eine Sache handeln, die du komplett überblicken kannst, gell? Ja. Oder du bist Gott.
Ist echt so.
Und das bist du nicht. Und von daher, ja, ist es, finde ich, auch richtig, Dienstleister zu sein sozusagen. Oder halt ein guter Begleiter, guter Rahmengeber, dass die anderen gut arbeiten können.
Wie machst du das, dass du, weil bei euch mit 500 Leuten, das ist ja schon und dann noch habt ihr auch noch Produktion in Vietnam und Co. Also es sind ja super viele Dinge, die ihr da macht, auch noch mit extern. Wie überblickst du das? Also wie siehst du jetzt nicht nur deine Rolle als Rahmengeberin, sondern wie sorgst du dafür, dass du dich auch ausreichend entwickelst? Weil ich frage mich dann immer, okay, wie viele Meetings sind jetzt zu viel? Wo sitze ich drin? Wo sitze ich nicht drin? Wie viel bin ich hier, wie viel bin ich nicht hier? Wie wahre ich genug Distanz, dass ich halt noch strategisch einen Horizont sehe? Also so, das sind gerade so meine aktuellen Probleme. Das wäre super interessant von jemandem zu hören, der halt Erfahrung hat darin, wie du das machst.
Ja, also ich bin genauso wie du Geschäftsführerin und Marketingleiterin. Das heißt, ich habe also wir haben schon so einen definierten Jahresablauf auch so ein bisschen. Mhm. Also weil wir sind ja ganz anders organisiert als ihr. Wir haben unsere zwei Saisons.
Ja.
In der Zeit hast du irgendwie schon 10 Kollektionen gemacht.
Nee, nur 3 bis 4.
Genau. Und das heißt, es gibt dann für uns Jahresklausuren und Budgetklausuren und es gibt Sortimentsstrategien und also die sind festgelegt. Dadurch, dass wir zwei festgelegte
Saisons haben. Prozesse.
Genau, wir haben die Prozesse und die sind also ziemlich ausgerichtet auf diese zwei Saisons. Und das heißt, ich kann ziemlich gut analysieren, also sehr klar, wo sind die strategischen Termine, die ich in meiner Rolle wahrnehmen muss. Die sind festgelegt, die habe ich ja mit definiert.
Klare Prozesse und klare Aufgaben.
Genau, so, ja. Und
bin ich neidisch. Hätte ich auch gerne.
Ja, und die haben auch echt mit fast so mit Schweiß, Blut und Tränen uns erarbeitet.
Das interessiert mich. Das muss ja, da ist ja dabei gewesen sein von der Geburtsstunde, als ihr die geschaffen habt.
Ja, weil ich bin ja die zweite Generation. Also ich bin quasi, also übertragen wäre ich deine Tochter, die dann den Laden von dir in 20 Jahren übernimmt. Und
was wahrscheinlich sogar noch schwieriger ist, als überhaupt was anzufangen.
Das würde ich überhaupt nicht sagen, weil hat ja beides seine, also ich finde voller Bewunderung, was du da alles aufziehst. Das ist ja schon der Hammer, was du da alles aus dem Boden stampfst und die Vielseitigkeit. Das ist schon der Wahnsinn.
Das ist gut im
Blenden. Und der Mut, das überhaupt zu wagen, das ist ja schon toll. Also das ist der Wahnsinn. Also es ist eine ganz andere Art von Kompetenz, aber ich denke auch wichtig oder auch was zu übernehmen. Und das ist dann schon eine Herausforderung aus so einer Gründerorganisation, die kontinuierlich gewachsen ist und sich weiterentwickelt hat und organisch sich irgendwo hin entwickelt hat. Ist auch nett zu sehen hier in den Büros, gell? Da ein Büro und da und jetzt übernimmt bitte drüben noch die Schneiderei oder so. So ähnlich war es bei uns auch. Also, ja, genau. Also als ich übernommen habe, saß auch irgendwie die ganze Firma quer in der Firma sozusagen, also Vertrieb und Marketing, alle gemischt irgendwie und ja, also auch räumlich war das schön zu übertragen, sozusagen vom Bild auf die Firma selbst, weil, weißt du, wir saßen dann teilweise auch mitten unterm Dach. Der Dachstuhl war gar nicht ausgebaut, aber und dann war es sehr heiß weil oben natürlich keine Dämmung mehr ist. Und aber es wurde jeder Platz bis zum Ende eben ausgekostet, weil es halt gewachsen ist, gell? Und da dann Strukturen zu bauen, das ist dann quasi so, also bestimmt in vielen Übernahmen der zweiten Generation so die Aufgabe, sozusagen, die klassische Aufgabe der zweiten Generation. Das war auch sehr, also erstmal nicht so eine wirklich belohnende Aufgabe, weil die ganze Kultur im Unternehmen war ja so eine, hey, Ärmel hoch, schnelle Entscheidungen, das pragmatisch schnell, das ist, woran du gemessen wirst, gell? Und wenn du dann anfängst mit Strukturen und Prozesse und Qualitätssicherung, weißt du, so richtig, also so in geordneten Prozessen
Schulbuch.
Genau, und dann noch mit Auditierungen und Zertifizierungen. Es war eine Art Kulturschock.
Ein kleines Mädchen, das machen wir schon die ganze Zeit. Guck, wie wir Großen das machen.
Genau.
So war ich auch, als ich hergekommen bin, das Schwachsinn.
Ja, und vor allem eben auch, sieh zu, dass du immer noch schnelle Entscheidungen triffst, gell? Und nein, es ist aber nicht möglich, jetzt sofort zu entscheiden, weil...
Ja, wie hast du das gemacht? Das ist doch das Allerkrasseste.
Das war auch das, was ich echt zermürbend fand. Also, du hast ja jetzt eigentlich dargestellt, dass du quasi schon in dieser Rolle bist, dass du eher so der Rahmengeber bist.
Ich versuche es aufzubauen.
Ja, also mein Vater war definitiv auch Rahmengeber, klar, aber vor allem auch der schnelle Entscheider. Also man konnte zu ihm kommen und er hat dir sofort eine Entscheidung gegeben. Und ich wollte ja definitiv nicht da sein, sonst hätte ich genauso wie beim Vater eben von morgens bis abends arbeiten müssen und 30 Jahre mir aneignen müssen in einem Schnelldurchlauf, die ich ja gar nicht hatte. Also für mich war klar, so kann für mich nicht funktionieren. Ich muss einen Rahmen aufbauen, wo die anderen mitentscheiden. Und wenn ich jetzt hier lauter Entscheidungen treffe, dann bringe ich die nie in ihre Kraft. Also die werden nie autorisiert sein sozusagen, wenn ich diejenige bin, zu der man schnell gehen kann. Und sie sagt dann was, gell? Sondern ich muss
so eine kafkaeske Schlange, wo die dann immer wieder, hier kommen die rein, dann gehen sie raus und dann stellen sie sich wieder an.
Genau, also das war mir total klar, dass wenn das funktionieren kann, soll, dann darf ich dann darf ich nicht die Entscheiderin sein. Also nicht für die Sachen zumindest, die mich nicht tangieren.
Ja.
Und das war richtig, richtig hart, weil natürlich war ich trainiert darauf, so... du wirst daran gemessen, dass du eine schnelle Entscheidung triffst, dass du schnell weißt, was gut ist.
Und das wird dann belohnt und dann fühlst du dich aber schlecht, wenn du irgendwie sagst, das fühlt sich nicht richtig an, aber du hast noch nicht die Alternative dazu ausformuliert oder auch nicht in einem Prozess, so dass du darüber wirklich reden kannst. Und dann, also ist es bei mir immer so, dass dann so viel hohles Phrasengedresche ist und man irgendwie so wie so nach so einem Korn sucht, wie so ein blindes Huhn, aber irgendwie so ein Gefühl hat, wo es da aufleuchtet. Und dann muss man aber das kommunizieren und irgendwie hinbekommen und nebendran noch 1000 Sachen irgendwie schnell entscheiden, weil es ja dann nicht weitergeht, wenn man das nicht tut.
Ja, genau, ja.
Das ist schon...
Ja, und vor allem hatte ich dann auch immer das Gefühl, dass die anderen mich für inkompetent halten, weil hier die Nachfolgerin, die trifft gar keine Entscheidungen, die hat ja gar keine Antworten. Und die Gefahr war natürlich groß, dass dann alle sozusagen zum Albrecht gegangen sind, aber Gott sei Dank hat er wirklich sich rausgehalten. Also das ist mein Vater.
Ja?
Der hatte... in Unternehmen eben begleitet als Aufsichtsrat und da festgestellt, wie wirklich kontraproduktiv das ist, wenn der der Übergeber sich so einmischt ins Daily Business und wie schief alles laufen kann sozusagen. Und er hatte von Anfang an gesagt, so, also er zieht sich raus. Er hat das tatsächlich durchgehalten. Aber gerade in so einer Phase, weißt du, wenn so das, so die alte Kultur so am Bröckeln ist und die neue noch nicht, funktioniert noch nicht. Und dann kommt der alte Übergeber sozusagen und sagt so, ich habe die Antworten. Keine Chance, glaube ich. Ich glaube, du hättest keine Chance als Nachfolger.
Ja, wirklich, hast du auch nicht.
Ja.
Weil vor allem dann jemand reinspricht aus einer viel zu entfernten Perspektive.
Ja, und vor allem der noch das volle Vertrauen besitzt und dem der ganze Respekt noch gezollt wird und so.
Überschätzt
und
wird quasi.
Und der Neue hat sich ja noch gar nicht irgendwie, ist ja noch gar nicht anerkannt, der konnte sich ja noch gar nicht beweisen. Aber hat er nicht gemacht. Und von daher haben wir auch diese Phase überwunden, die sehr zäh sich angefühlt hat.
Ja.
Bis dann alles sozusagen wirklich so ins...
Wie lange hat es gedauert?
Ah, schon so, ich denke so. Also bis es rund lief, so schon so 2 Jahre.
Da fühle ich mich gut, weil genau so ist es gerade so. Wir sind so gerade, bald sind es 2 Jahre.
Ja.
Ja, wie hast du das mit der, wie hast du das dann mit der Verantwortung gemacht? Also wie hast du das aufgeteilt? Weil wir haben jetzt zum Beispiel hier neulich auch dann ein Organigramm gemacht und so. Und dann war das auch erstmal jetzt, oh, wem gibst du welche Verantwortung? Wer ist konkret für was verantwortlich? Weil dann musst du auch diese ganzen Sachen, die gerade in Entstehung sind und noch gar nicht so klar prozessierbar sind, wo du schon so ein Problem hast und du weißt, oh, ich muss jetzt eine nicht abgeschlossene Liste definieren an Verantwortungsbereichen und irgendwie willst du doch alles selber auch machen und sehen und bist, ich bin so ein paranoider Typ da. Wie bist du da vorgegangen? Was hast du dir dann selber ausgepickt? Was waren so die Sachen, wo du gesagt hast, okay, da habe ich jetzt mein Gremium mit diesen 10 Leuten und wer macht da was oder wie habt ihr euch da organisiert?
Also der erste und wichtigste Move sozusagen war, dass ich den damals schon existierenden Finanzleiter und den damals existierenden Vertriebsleiter und dann auch den neuen Produktchef gleich zu Mitgesellschaftern oder mit nicht Gesellschaftern, sondern mit Geschäftsleitern gemacht habe.
Ah. Also ich habe gleich also Geschäftsführung aufgeteilt auf verschiedene Bereiche.
Genau, also ich bin Geschäftsführerin und die sind Mitgeschäftsleiter. So nennen wir es. Und das war für mich schon so das deutlichste Zeichen und dann auch wirklich im Unternehmen auch gefeiert sozusagen so, weil ich von Anfang an sagen wollte, ist anders. Das sind definitiv die Geschäftsleiter, die also genauso viel mitreden dürfen wie ich. Und sozusagen, und da gibt es dann eben das Geschäftsleitungsmeeting und dann darunter das Bereichsleitungsmeeting. Also so quasi so haben wir angefangen. Also so die Hierarchie gedanklich.
Aufzubauen.
So, ja, die Hierarchien aufzubauen. Und
Vertrieb, Finanzen und was hast du noch?
Vertrieb, Finanzen, Produkt, die sind bei uns in der Geschäftsleitung und Marketing sozusagen. Mit mir ist auch Marketing
Doppelfunktion.
In der Geschäftsleitung. Genau, und dann kommt noch Personal und IT.
Die, so als Querfunktion.
Genau, die sind dann im Kreis der Bereichsleiter, der aus den gleichen Leuten besteht, eben plus IT und Personal. Und das heißt, das Geschäftsleitungsgremium, das GLM, das ist dann zuständig für die ganzen strategischen Dinge, das BERG, also plus Personal und IT, für die operationale Umsetzung.
Mhm.
Und so haben wir dann die BERG-Klausuren und die GLM-Klausuren.
Und so habt ihr es aufgeteilt?
So haben wir es aufgeteilt.
Sehr schön.
Also und dann gibt es darunter eben noch zahlreiche Abteilungen.
Ja, ja.
Also wir haben eine recht straffe Hierarchie. Also wenn du drauf guckst, würdest du sagen, boah, die sind aber ganz schön hierarchisch. Aber eben, weil bei uns eben die Führungskraft der Rahmengeber ist, der die Leute begleitet, der die coacht, der die und deshalb nicht so eine breite Führungsspannung haben soll, sondern eben so mit maximal 10 Leuten am bestenfalls eben, dass er einfach auch auf die einzelnen Leute eingehen kann. Und dann parallel dazu haben wir ganz viele eben so interdisziplinäre Gremien, wo dann Entscheidungen vorbereitet oder getroffen werden.
Wie macht ihr das dann? Also was wäre dann ein Beispiel für?
So zum Beispiel Supply Chain Gremium. Da ist es dann jemand aus Einkauf und Vertrieb dabei, jemand aus Controlling, jemand aus dem Einkauf und Einkauf und Disposition, also die Disposition der Ware, Vertrieb, Controlling und Logistik. Und die planen dann sozusagen gemeinsam, wie viel Ware wird bestellt, wann kommt die rein, so weiter.
Wow.
Das macht aber Sinn, weil früher ist das dann über einzelne Führungskräfte gelaufen, aber dann hast du halt immer sozusagen so die Abteilung, also jede Abteilung für sich und in so einer großen Organisation ist einfach wichtig, dass da du kannst es nicht aus einer Perspektive entscheiden, sondern du brauchst immer die Mehrperspektivität und darum haben wir solche Gremien.
Wie macht ihr das dann? Also zum Beispiel, was ich jetzt so festgestellt habe, da ist, wenn ich dann zu viele Leute an einem Tisch habe, also zum Beispiel so mehr als 5 Leute, mache ich extrem ungerne. Also ich finde so ab 5 wird es wirklich immer dusselig. An einem Tisch. Wie macht ihr das?
Es hängt davon ab, was du willst. Gell? Wenn du eine Entscheidung treffen willst, dann ist mehr als 5 wahrscheinlich schwierig. Ja. Also bei uns hat es jetzt inzwischen Also dieser Entscheidungsprozess, bis wir dazu gekommen sind, wie treffen wir jetzt in dieser neuen Kultur unsere Entscheidung, das war eines der schwierigsten und langwierigsten. Und zwischendurch haben die Leute gesagt, sind wir jetzt hier beim Wattebausch pusten, so, weil wir auch in diese Vertrauenskultur gegangen sind, gell? Und dann wurde das
auch so. Habe ich auch schon gehört.
Das wurde dann so verstanden als quasi so, jetzt haben wir Basisdemokratie, jeder darf einfach.
Jeder ist verantwortlich.
Genau, und wir sagen uns auch nichts Böses mehr oder so. Bis wir eben da jetzt hingekommen sind, wo wir sind. Und das funktioniert eigentlich jetzt inzwischen ganz gut. Also weil so die Rollen klar sind. Also und wir hören tatsächlich auch jede Stimme. Also tatsächlich ist es bei uns, jeder kann schon was dazu sagen, ob das dann umgesetzt wird oder nicht. Wenn es gut ist, klar, aber wenn nicht, dann sagen wir nee, so nicht. Deshalb sind die Entscheidungskreise von den Personenzahlen häufig schon größer. Und dann hört man halt die Leute so ein bisschen an. Und wir kommen dann recht fix zu Entscheidungen, weil wir mittlerweile ganz gut raus haben, so quasi so rauszuhören, wo gibt es denn die größten Widerstände? Also wo stecken denn die Widerstände drin? Und dann ganz gut sozusagen so ganz elegant und okay, da ist ein Widerstand, da ist auch einer, wie ist es denn, wenn wir dann da lang gehen, so in die Richtung? Und natürlich haben dann so die Bereichsleiter oder Geschäftsleiter, natürlich haben die viel mehr Gewicht, aber wenn da jemand sehr, sehr leidenschaftlich argumentiert aus zweiter Reihe oder sowas für was, dann ist es ein sehr großer Widerstand und der hat entsprechend großes Gewicht dann auch. Ich weiß nicht, ob ich es gut erklären kann.
Du hast gut erklärt, vor allem wenn jemand aus zweiter Reihe, so wie du gerade sagst, leidenschaftlich dabei ist. Das ist eine Sache, die vermisst man auch häufig.
Ja, genau.
Ich finde es immer schade. Also ich mag das, wenn jemand aufsteht und aus Überzeugung etwas gut vorträgt, argumentiert und man sagt, nein, ich würde es nicht so machen.
Ja, und dadurch, dass wir jetzt inzwischen schon ziemlich weit sind in dem so, wer sind wir von der Marke her, was sind unsere Werte, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir auch am Markt auftreten, wo sind unsere visionären Ziele, sind auch die Beiträge entsprechend fundiert, also so und auch diszipliniert. Also das ist, ich bin ganz froh, dass wir da hingekommen sind, weil das war so mein größtes Bauchweh, so endlos schleifen in endlos Diskussionen und keine Entscheidung kann getroffen werden. Das war sehr zermürbend. Jetzt ist es irgendwie sehr viel klarer. Also weil
du gibst mir Hoffnung.
Nicht mal, weil es so richtige Regeln gibt, sondern mehr, weil es so eingespielt ist.
Ja. Ich kenne das von hier. Ich glaube, das ist irgendwie so der Fluch von Veränderung auch irgendwo.
Ja, wenn sich alle wieder neu finden müssen oder so, ja.
Wie, wenn du jetzt von Visionen sprichst, das ist ja auch so eine große Sache, in der da stecken zwei Fragen mit drin. Einmal ist die Frage, was ist bei euch konkret die Vision? Und vor allem, wie kannst du als Geschäftsführerin und Inhaberin genug Zeit verbringen dafür, dass du frisch genug bleibst? Weil ich zum Beispiel merke halt, also ich brauche Distanz von hier. Also wenn ich zu viel hier bin, dann krieg ich nicht den Weitblick mehr hin. Also ich muss mal Zeit verschwenden können, keine Ahnung. Dann nehme ich ein Buch und dann lese ich irgendwas. Oder ich habe mit irgendwas zu tun, was nichts mit dem hier zu tun hat. Und dann so kriege ich zum Beispiel Ideen und so komme ich darauf, wie kann ich das Ganze weiterentwickeln. Und wie ist es bei dir und wie sieht eure Vision bei VD aus?
Also unsere Vision, da haben wir dann auch gleich 2008 festgelegt. Also das war eigentlich ganz nett. So meine Mitgeschäftsführer haben mich gebeten, bei der ersten Klausur zur Vorbereitung von quasi der Geschäftsführungsübernahme von uns allen sozusagen, meine Vision zu schildern. Und ich war ja oder bin sehr idealistisch und meine Vision war schon quasi, hey, wir machen jetzt ein total grünes Unternehmen und wir können hier unter jeden Teppich runtergucken, in allen Produktionsstätten können wir drunter gucken lassen, wie ein Glashaus das ganze Unternehmen aufbauen, weil wir nichts verstecken, weil wir alles gut machen.
Geil.
Aber so, das war eigentlich schon ziemlich klar in meinem Kopf, aber ich habe ganz schön Skrupel gehabt, das meinen Mitkollegen so zu sagen, weil ich dachte, okay, was passiert, wenn die mir dann sagen, okay, also hey, wir haben hier mehr Erfahrung als du und also so funktioniert es nicht. Gell? Also so.
Albrecht, wir haben ein Problem.
Genau. So in die Richtung, genau. Was mache ich denn dann? Da wäre ich ganz schön. Dann, also das hat mich schon so blockiert und dann habe ich so meinen Mut zusammengenommen und habe das gesagt und alle so, ja, super, ja, können wir gut mitgehen, ja, klasse. Und an dem Abend haben wir angefangen, sozusagen die Vision zu skizzieren. Also wir sind dann rausgelaufen mit dem, also damaligen Vision, wir möchten Europas nachhaltigster Outdoor-Ausrüster werden.
Geil.
Und haben von da an dann wirklich schon an dem Abend sozusagen so systematisch angefangen zu überlegen, wie müssen wir es aufstellen, welche Themen und so weiter. Und heute ist die Vision, dass wir Lebensqualität schaffen, einerseits mit nachhaltigen Produkten und andererseits mit zukunftsträchtigen Wirtschaften. Also weil Also genau, das ist die Vision. Weil das jetzt schon, weil wir da eben nicht nur eben viel Kompetenz besitzen in der, wie wir Produkte machen, also tolle Outdoor-Produkte, die, wenn du die benutzt, einfach, das trägt zu deiner Lebensqualität bei, wenn du eben nicht nass wirst, wenn du die Elemente erleben kannst in den Bergen oder so.
Kannst du vertrauen.
Kannst drauf vertrauen, genau. Und einfach Lebensqualität schaffen mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften, weißt du, also auch in den Lieferketten, dass wir fairer Partner sind in unseren Lieferketten weltweit. Dass wir
also hier zum Beispiel ist ja das Problem, dass in der Textilbranche, da kenne ich so, dass 95% der Leute nicht genug Gehalt bekommen, um ihren eigenen Lebensunterhalt
genau,
zu...
Genau, prekäre Arbeitsbedingungen, vor also allem eben in Asien.
Beschissen.
Genau. Ja, genau. Also an solchen Themen, dass wir da einfach gut sind, dass wir dazu beitragen, dass
wir... Lass mal so ein paar Probleme da aufzählen, weil ich glaube, das wissen voll viele Leute gar nicht. Dann zum Beispiel die Farbabfälle, davon weiß ich. Also Abwasser untersucht ihr ja auch.
Ja, also die Textilindustrie, also wir sind ja auch Teil der Textilindustrie, du auch, gell, mit deiner Kollektion. Halt, also jeder, der quasi Textilien macht, ist Teil dieser globalen Textilindustrie und die ist ja Mitverursacher von vielen globalen Problemen.
10% der Emissionen kommen von dort.
Genau, sehr gut. Einer der größten Dann das ganze Thema Artensterben kann man auch mit reinnehmen, weil es ein ganz großer Umweltverschmutzer, die Textilindustrie, also 2/3 der Flüsse in China sind vergiftet. Da ist sozusagen so
auch die Menschen teilweise Größe. In Indien zum Beispiel mit ganzen Nervensystemsausfällen und so, ja. Weil sie dort das Wasser trinken.
Oder auch die ganzen Baumwollanbau, also finde ich auch schöne Zahlen. 2% aller Agrarflächen, da befindet sich Baumwolle drauf. Und 25% der Pestizide, die weltweit eingesetzt werden, werden auf diesen 2%.
Echt?
Ja.
Krass, das genau. Wusste ich nicht. Mhm.
Also Baumwolle, weil man denkt immer so, man will was Natürliches, nimmt man Baumwolle. Ja, ja. Ha, ha, ha. Also da bist du mit Baumwolle nicht automatisch besser als mit Polyester oder so.
Das ist auch immer mit meinen Leuten da, ne? Und dann, also jetzt unterhalten wir uns dann darüber, über ja jetzt Polyester oder Leder oder Polyester mit Baumwolle oder welcher Polyester-Baumwollanteil ist der beste, damit es so lange wie möglich tragbar ist. Dann sagt der eine, ja, das Plastik, Mikroplastik, das Kackpolyester. Ja, Baumwolle ist auch kacke. Und dann sitze ich dort und sage so, Freunde, dann sagen die mir, Junge, Klamotten zu machen ist immer irgendwie scheiße. Und ich sage, ja, was können wir denn, also was können wir denn jetzt verändern? Und der einzige Hebel, den ich hier zum Beispiel identifiziert habe für uns, ist, Materialgemische irgendwie zu nehmen, die eine hohe Lebensdauer haben. Also wo ich zumindest versuche, davon auszugehen, dass das jetzt halt das lange in Nutzung sein kann.
Genau, also definitiv auch. Also so 25-30%, also wenn du so einen Fußabdruck eines Unternehmens, also eines Produkts nimmst, einen Klimafußabdruck, dann ist 25-30% in den Händen des Benutzers. Und in der Art und Weise, wie er sein Produkt pflegt, ob er es repariert, wie lange das Produkt lebt. Also da zahlst du voll drauf ein, sozusagen, wenn du langlebige Produkte machst und tatsächlich nicht irgendwie alle 2 Wochen was Neues
machst. Was sind die anderen 70%?
Die anderen 70%, also 5% bei uns ist der Transport, weil man denkt ja automatisch, dass in Asien ist dann automatisch ganz, ganz schlecht vom Klimafußabdruck, weil...
Die machen einen sehr guten Job mittlerweile.
Wer?
Also in Asien, die haben mittlerweile teilweise Produktionsstandards, die sind besser als Deutsche.
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt nur, oftmals ist es
wegen dem Transport mit
genau,
dem Schiff
dass
oder
das
mit
schon in den Köpfen Flugzeug. Ist. Es kann ja nicht gut sein fürs Klima, weil du musst ja herschiffen oder herfliegen oder so. Aber das macht nur 5% aus. Die allermeisten Prozent liegen dann in der Herstellung des Produkts, also in der Herstellung des Materials.
Ja?
Da ist der allergrößte Anteil drin.
Was ist da das Problem?
Die großen Ressourcenverbräuche, die du hast, ganz viel Wasser, zum Beispiel auch schon im Anbau von Baumwolle, endlos viel Wasser, was da reinfließt, dann aber auch in der Färbung. Und dann sind ja auch, also die meisten Kunstfasern sind ja rohölbasiert. Das heißt, ja. die ganze Rohölaufbereitung, also sehr energieintensiv einfach auch die Herstellung von Materialien, von Rohmaterialien zu verwertbaren Textilien. Das ist sehr energieintensiv. Und viele Produktionsstädte in Asien beziehen dann ihre Energie noch aus Kohle oder aus was auch immer. Genau, also sehr schlecht fürs Klima.
Wie guckst du dann da drauf? Also was ist so eure Testbatterie oder eure, ich nenne es mal, ihr habt wahrscheinlich da unternehmenseigene Kriterien, nach denen ihr dann Produzenten oder diesen ganzen gesamten Prozess auswählt. Wie geht ihr da vor?
Wir haben von Anfang an dann gleich ein eigenes Label eingeführt. Warum? Nicht, um den Konsumenten noch weiter mit Label zu verwirren, gell? Und sagen, noch eins, sondern weil wir halt, also im Outdoor-Bereich setzt du ganz viele unterschiedliche Textilien ein, aus funktionellen Gründen. Und jedes Textil, egal welches, Baumwolle, Leder, Polyester, Daune, was auch immer, hat seine eigene Baustelle und muss tatsächlich seine eigenen Audits, seine eigene Zertifizierung haben, ja, um da sicherzustellen, dass keine Schadstoffe drin sind, um sicherzustellen, dass keine, dass die Tiere ordentlich gehalten sind, dass da keine Tiere...
Zum Beispiel bei Wolle, wenn die dann bei den Schafen,
genau,
das poolen oder so.
Genau, oder schön auch, schön anschauliches Beispiel bei Daune, gell? Also wenn du einmal gesehen hast, wie so eine Stopfleber ausschaut oder, ja, so ein Lebendrupf, dann möchtest du nur noch zertifizierte Daune haben. Ja. Genau. Und unser Ansatz ist sozusagen, egal welches Material wir einsetzen, dass wir da die höchsten Standards verfolgen. Aber damit der Konsument nicht verwirrt ist sozusagen, weil dann irgendwie das Ganze wie so ein Tannenbaum behängt ist mit lauter Labels, haben wir eben ein Green Shape, das heißt so heißt unser grünes Label, und da ist es wie so ein Meta-Label über den ganzen Zertifizierungen und Audits, die wir da haben.
Aber krass, allein das, also ihr habt ja, ich glaube, du hast gesagt, über 2000 Produkte habt ihr? Mhm. Bei über 2000 Produkten mit so vielen unterschiedlichen Materialien und so vielen unterschiedlichen Herstellungsprozessen für alles Einzelne ein Label zu kreieren mit den eigenen Kriterien für was ist das Beste, das Laufen zu updaten, das einzuhalten, das ist schon...
Das ist wirklich ein Kraftakt.
Das, also,
ja, ne? Und wir haben uns da wahnsinnig gestritten am Anfang, weil wir dann am Anfang eben diese Kriterien definiert haben. Also die werden laufend verändert. Also nicht verändert, sondern erhöht, geupdatet. Genau, wir sind jetzt bei Version 3. Also inzwischen ist Green Shape auch nur noch dann, wenn der Produktmanager geprüft hat, ist das Produkt reparabel, ist die Materialeffizienz hoch, ist es recycelfähig. Das ist quasi die letzte Update. Aber auf jeden Fall, am Anfang war die Situation ganz klassisch. Der Produktmanager saß da und hat gesagt, okay, jetzt wollt ihr nur noch BlueSign zertifizierte Materialien. Ist euch schon bewusst, ich habe hier zwei Materialien, die BlueSign zertifiziert sind. Diese ganzen Materialien, die wir einsetzen, die sind es nicht. Und der Produzent, mit dem wir seit 30 Jahren zusammenarbeiten, der will sich nicht zertifizieren lassen, der sagt, ihr seid zu klein. Und ist euch auch bewusst, dass der Vertrieb mir sagt, das darf überhaupt nicht mehr kosten, weil der Händler sagt, der Konsument fragt nicht danach. Also wir haben uns wirklich am Anfang zerpflückt, weil das eigentlich nicht machbar erschien. Weil es gab kaum Materialien eben mit unserem Standard am Markt. Es gab kaum Produzenten und Materiallieferanten, die sich auf uns eingelassen haben, weil wir so klein waren. Die haben höchstens vielleicht mal gesagt, okay, wir machen diese Zertifizierung für euch, aber ihr zahlt uns halt die 20.000 Euro pro Jahr, weil ihr seid die Einzigen, die danach fragen. Das waren unsere Banker, die gesagt haben, mit dem Schmarrn könnt ihr kein Geld verdienen. Es waren die Händler, die gesagt haben, so, ja, ist ja nett, was ihr da macht, aber hey, ihr wisst schon, es fragt keiner danach. Und unser ganzes Produktteam war aufgebracht, weil sie gesagt haben, so halt genau dieses, wie sollen wir denn hier arbeiten? Ja. Beraubt uns allem. Also es war wirklich schwer. Und das hat alle Kraft gekostet, da Schritt für Schritt dann Partner zu finden, die mitgehen und die Leute bei der Stange zu halten und Mut zu machen, dass es machbar ist. Und,
ja. Ey, das ist ja, also ich dachte schon, Materialien aus einem Designaspekt zu sourcen ist schwer, aber das ist ja nochmal whole another level.
Ja,
das ist ja echt krass.
Und heute sind wir bei über 90% der gesamten Kollektion, die in Green Shape ist.
Krass.
Und wenn ich das heute mir anschaue und damals mich nochmal reinversetze, so als ich da wirklich so wirklich fast schon ängstlich vor meinen Kollegen stand und gesagt habe, ich möchte gerne eine grüne Firma aufbauen, gell? So tatsächlich auch im Kopf so keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert, gell? Und jetzt heute so eine Kollektion, die nach dem wirklich, also den markthöchsten Standards Green Shape ist sozusagen, das macht mich schon sehr stolz, ja. Das ist schon was, wo ich denke so, ja.
Zu Recht auch. Veröffentlicht ihr das Ganze auch? Also ist das
alles, ja, alles. Also mit dem, wir haben ja gesagt, wir möchten der nachhaltigste Autoausrüster Europas werden und wir haben das von Anfang an auch jedem erzählt. Also, und zwar völlig, aber auch voll bewusst, um uns auch selbst sozusagen unter Druck zu setzen. So. Ja. Und es war uns auch völlig bewusst, dass ab dem Zeitpunkt jeder sofort nach dem Haken suchen wird und jeder sofort irgendwie versuchen wird sozusagen, das Greenwashing zu entblößen oder was auch immer. Gell? Und von daher haben wir uns von Anfang an auf die allerhöchsten Standards verpflichtet, auf höchste Transparenz. Also bei uns auf unserem, wir haben so Website, die voll mit, also quasi unser ganzer Nachhaltigkeitsbericht so im Magazinformat. Da berichten wir nach den Standards EMAS, GRI, Gemeinwohlökonomie, Sozialaudit, Klimaaudit, DKN, grüner Knopf, also alle Standards, die quasi gibt, auch extern auditiert größtenteils, sind da zu finden, sodass man wirklich alles nachlesen kann bei uns.
Wie hat sich das auf den Preis ausgewirkt und der Sachen? Das ist ja auch immer die Frage, ja, das wird dann zu teuer, wir kriegen das terminlich nicht hin.
Ja, also die...
Das
ist definitiv so, dieser Weg kostet dich mehr. Also es kostet dich auch... Also langsam nähert sich das so ein bisschen an. Was will der Konsument und was ist er bereit zu zahlen und was kostet sich? Langsam nähert sich's an, aber da war schon ein großer Gap dazwischen. Und hat uns auch großes Kopfzerbrechen gemacht. Also letztendlich sind wir die ganzen letzten 12 Jahre, also wir haben es geschafft, weil wir immer stärker gewachsen sind, also wir haben viel kompensieren können dadurch, dass wir stärker wachsen, dass wir weniger Marge machen. Wir haben es leisten können, weil wir keine gierigen Shareholder haben, die das Unternehmen leer pumpen, leer saugen.
Public, ja.
Genau, wir sind das Familienunternehmen. Und dann ganz viel auch einfach, dass wir sehr, sehr professionell uns aufgestellt haben. Ich habe dir vorher erzählt, dass wir so Altware, also quasi, wenn eine Kollektion abverkauft wird, dann ist es üblich, so in der Textilkollektion, dass da 10-15% übrig bleiben, die die Marke dann billig verkauft. So. Mhm. Bei uns sind das so wenig, so, weil wir einfach gut planen. Und es macht viel aus an der Marge, weil wenn du die nicht billig wegverkaufen musst, dann weißt du, verdienst du daran nicht weniger. Also an der Optimierung von Prozessen und aber eben auch ganz wesentlich, wir haben quasi Nachhaltigkeit statt Marketing gemacht. Also wir haben ganz viel, wir haben die ganzen letzten 12 Jahre eben mit viel, viel kleineren Marketingbudgets hantiert als unsere Kollegen aus dem Wettbewerb und haben da einfach Gelder umgeschichtet sozusagen.
Das ist schön.
Wir haben viel, viel jongliert sozusagen, damit der Weg machbar war.
Krass, aber weil Leute denken immer, ja, mach nachhaltig, wieso macht das keiner? Das ist ja, also erstmal ist es ein Dschungel, weil ich weiß nicht, wie ihr das jetzt zum Beispiel macht mit dem Auditieren von Fabriken. Also das Erste, was mir gesagt worden ist, ist so, ja, du gehst jetzt dorthin und dann zeigen die dir halt, keine Ahnung, 500 Einheiten, wenn jetzt produziert in dieser tollen Fabrik und den Rest machen die halt hier in der Favela, ne, gefühlt.
Ja,
diese Shadow Factory-Geschichten oder überall ist es so für mich überhaupt nicht klar gewesen. Ich habe dann auch gar keine Zeit, jetzt selber diesen Research zu machen. Und dann bin ich dann auch paranoid und frage mich dann, okay, ist das jetzt wirklich das oder zahlen wir dann nur mehr Geld für gar nichts? Welche Standards gibt's? Also allein da diese Übersicht zu bekommen und dann auch noch den Aufpreis, den es halt kostet, weil es ist auch wirklich nennenswert teurer.
Ja.
Das ist schon.
Also mit den Vorgaben von uns, wir nutzen diese Standards, wir bauen hier GreenShape auf, haben wir natürlich auch die entsprechenden Experten bei uns aufgebaut. Also wir haben ein ganzes Team inzwischen, das nennt sich Vendor Management, das sich um die Lieferketten kümmert. Wir haben uns dann auch eben in dem Zug dann natürlich auch gleich auf den höchsten Sozialstandard festgelegt, nämlich Fair Wear im Textilbereich. Mhm. Und das ist dann so, als ich übernommen habe, haben wir mit ca. 60 Produktionsstätten zusammengearbeitet. Und die haben wir alle persönlich ausgesucht, schon seit vielen Jahren. Und eigentlich war so meine Haltung, die kennen wir doch alle. Also es sind doch seit Jahren und wir sind da auch da vor Ort. Also wir haben unsere eigenen Mitarbeiter in China und in Vietnam, die waren da auch regelmäßig. Ich bin da regelmäßig, mein Vater war da regelmäßig. Wir haben die ausgesucht. Alles super. Wir brauchen jetzt nur so eine Organisation, die eben auch nach außen objektiv sagt, dass es super ist.
Ja, genau.
So war meine Haltung. Und das war dann schon für mich auch überraschend, okay, also es ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, so bei so billig Textilien in Bangladesch mit Kinderarbeit. So ist der Outdoor-Bereich gar nicht, weil du hast da funktionelle Textilien, du brauchst gute Produktionsstätten mit geskillt, also mit gut geschulten Mitarbeitern. Das sind nicht so die Probleme. Aber
da wird man sofort mit Primark und Co. über einen Kamm geschert. Das ist ganz anderes.
Ja, das ist was anderes. Aber trotzdem sind dann schon auch Probleme aufgekommen. Weil es ja auch irgendwie total logisch ist, also während wir Auftraggeber sind und dann vielleicht so 2% Auftragvolumen haben, also auch 2%, 5% Umsatz von der Produktionsstätte machen und halt von außen drauf gucken, sind die Audit-Teams von Fairware geschult, also die externen Audit-Teams, die gehen da rein in Landessprache, gucken sich die Bücher an, halten Interviews mit den Arbeitern vor Ort, halten Interviews mit der Geschäftsführung. Wir müssen dafür sorgen, dass überall Beschwerde-Hotlines aushängen, so dass die Kollegen in den Produktionsstätten sich beschweren können. Die müssen auch über Rechte geschult sein. Also so ein ganzer Mechanismus, der da in Gang kommt.
Krass.
Die können sich dann in Landessprache bei Fairware direkt beschweren über alles Mögliche. Wir werden jedes Jahr auditiert, um zu gucken, ja, wie lösen wir denn jetzt die Probleme, die da aufkommen? Sind wir da verantwortlich? Also jetzt zum Beispiel exzessive Überstunden. Wie schaffen wir das dann, die Produktion das ganze Jahr auszulasten mit unseren Mengen? Arbeiten wir daran oder sagen wir, ist der ein Problem, sollen die mal machen? Und nur wenn wir da Mitverantwortung übernehmen, kriegen wir Bestnoten sozusagen in dem Rating. Also, und nur dann dürfen wir überhaupt an unseren Produkten kommunizieren, dass wir Mitglied der Fairware sind. Also es ist ein guter Mechanismus, der dafür sorgt, dass du in so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess reinkommst, der nur funktioniert, wenn du langfristig mit den Partnern zusammenarbeitest. Ja. Weißt du, wenn du jetzt so Produzentenhopping machst, das hat keine Chance, also nicht mit Fairware, weil du musstest ja jedes Mal aufs Neue eine Produktionsstätte auditieren und dann hast du diese ganzen Findings, die dann bei so einem Audit rauskommen und die musst du ja nachverfolgen. Du kannst nicht um das gut zu machen, brauchst du einfach ja Zeit. Du kannst nicht gleich wieder zum nächsten hopsen.
Das ist verrückt. Als wäre es schon nicht schwer genug, pünktlich gute Qualität abzuliefern, jetzt noch alles das zu machen, was unfassbar wichtig ist. Das ist schwierig. Also allein schon eine gute Produktionsstätte zu finden, dann noch langfristig mit denen zu arbeiten, laufen die zu auditieren, zu gucken. Also auch diese, also es ist, wie soll ich sagen, du hast gesagt, es wird immer komplexer. Die Probleme sind ja auch mehr, aber das ist schon vom Aufwand her, allein schon fürs Unternehmen, das zu managen, ist ja schon ein gigantischer Aufwand. Jetzt neben dem, es kostet jetzt mehr beim Überweisen oder bei der Stoffbestellung oder so.
Ja.
Das ist, also ich will nur an dieser Stelle sagen, das ist schon eine gigantische Herausforderung. Das ist echt krass, dass ihr das hinbekommen habt. Also wirklich sehr, sehr krass.
Ja, also das ist so ein, also ich weiß nicht, ob das viele mitbekommen haben, aber in diesem Jahr wurde das Lieferkettengesetz verabschiedet. Und davor bisher ist es so.
Hast du dich stark gemacht für?
Ja, ja, extrem. Weil momentan ist es so, es ist schwieriger als Unternehmen, als Marke Verantwortung zu übernehmen, genauso wie du es sagst, also halt einfach das nicht zu tun, gell? Also du,
gibt keinen Anreiz
es dafür.
Außer der idealistische.
Dein moralischer Kompass, gibt es keinen Anreiz dafür, genau. Alles ist nur teurer, aufwendiger, risikoreicher. Und du stirbst vielleicht in Schönheit dann, weil keiner deine Produkte will, weil die zu teuer sind. Das heißt also, du kannst eigentlich machen und ja, du kannst irgendwo was im Ausland produzieren lassen, du trägst dafür keine Sorge. Und deshalb finde ich es extrem wichtig eben, dass dieses Lieferkettengesetz jetzt eingeführt wurde, das zumindest für die ganz Großen schon mal eine Mitverantwortung.
Was, 1.000 oder 3.000 Mitarbeiter?
Ich glaube, 3.000 im ersten Schritt und dann zwei Jahre später, glaube ich, dann ab 1.000 Mitarbeitern. Das heißt, wir sind noch nicht mal davon betroffen.
Krass.
Aber dass überhaupt jetzt so ein Gamechanger kommt eben, dass das überhaupt mal in die Köpfe kommt, das ist nicht einfach nur aus den Augen, aus dem Sinn und das geht mich nichts an, sondern du bist als Unternehmen mitverantwortlich, wie deine Produkte hergestellt werden. Das finde ich schon extrem wichtig. Weil vor allem, weil das ist ja auch so, wenn du das überlegst, nach einem gesunden Menschenverstand, es ist schwieriger, Verantwortung zu übernehmen, als es nicht zu tun. Das stimmt doch was nicht, gell?
Ja.
Und vor allem bei den ganzen Problemen, die wir weltweit haben, mit dieser ungeheuren Spaltung zwischen Arm und Reich, mit Klimawandel und was auch immer. Wir haben so große Probleme und da müssen wir doch die Unternehmen mit in die Verantwortung nehmen, dass sie Verantwortung übernehmen für das, was sie tun und da einen ordentlichen Job machen. Und ja, deshalb finde ich es wichtig, dass da auch Gesetzgebung sich drum kümmert.
Ich habe so viele Sachen, ich finde es so spannend. Eine der Sachen, für die du dich ja auch einsetzt, ist diese Gemeinwohlökonomie. Also quasi zu sagen, okay, lass uns weggehen von diesen klassischen Finanzindikatoren, die Gesundheit eines Unternehmens oder eines Landes und auch den Wohlstand ausdrücken sollen, wie zum Beispiel Profit, BIP, in unserem Fall wahrscheinlich Profit und also EBIT mal, also EBITDA und so, Gewinn und Umsatz. Und weg davon gehen und sagen, okay, das ist, die Finanzparameter sind nur ein Teil des gesamten Kuchens.
Genau.
Und da kommen noch viele andere Wertungen mit hinein. Welche wären das?
Also ich hole ein bisschen aus, weil ich finde es interessant, weil wir es ja eigentlich in der Verfassung schon stehen haben, gell? Da ist Eigentum verpflichtet und verpflichtet zum Gemeinwohl, gell? Und dann passiert aber nichts damit. Also dann guckst du dir an, wie in der Wirtschaft gehandhabt wird und wie Steuern erhoben werden oder über was Unternehmen berichten müssen. Und dann müssen sie überhaupt nicht darüber berichten, was sie für die Gemeinschaft tun, sondern sie müssen eigentlich nur das Finanzielle berichten. Genau. Und deshalb ist das eben dieser Gedanke, okay, dann lass uns doch bemessen, was das Gemeinwohl ist und lass uns doch bemessen, wie denn die einzelnen Unternehmen tatsächlich zu diesem Gemeinwohl beitragen.
Ja, das ist eine Wertung, das ist viel zu kompliziert, das machen wir lieber nicht. Ist ja dann immer die...
Ja klar, das ist mehr Aufwand, das ist natürlich mehr Aufwand. Also so, es gibt dann als bei der Gemeinwohlökonomie, gibt es dann eine Gemeinwohlbilanz, die quasi dann wirklich, wie du es auch geschildert hast, parallel zur Finanz- oder Handelsbilanz einfach steht. Und da wird dann abgefragt, musst du darüber berichten, wie du gegenüber deinen Mitarbeitern, Lieferanten, der Gesellschaft, deinen Nachbarn, Mitgesellschaftern, wie du da agierst. Und zwar auf allen möglichen Ebenen, also nach demokratischen Werten und genau nach Kriterien festgelegt. Zum Thema sozusagen Solidarität, demokratische Werte, ökologisches Engagement, also wie du da dich tatsächlich engagierst. Also beispielsweise
bezahlst
dann
du fair?
Genau.
Zum Beispiel, das ist jetzt so eine Sache. Bezahlst du fair, ist es gut, wenn du jetzt aber irgendwo drin steht, oh, du bezahlst nur 15% deines Umsatzes geht jetzt an Mitarbeiter, dann ist es, oh, das ist ja super, du machst noch mehr Gewinn. Aber in diesem Fall wäre das halt unfair.
Genau, also genau, da wird dann genau sowas abgefragt. Wie bezahlst du deine Lieferketten? Wie sorgst du dafür, dass deine Produkte tatsächlich auch nachhaltig eingesetzt werden? Oder wie, ja, also wirklich ganz, ganz differenziert runtergebrochen. Du musst da schon viel Zeit verbringen, um das dir alles mal durchzudenken. Und das ist schon mal ganz entscheidend, finde ich, weil dann tatsächlich, glaube ich, so für viele Unternehmen erstmal so, ah, tatsächlich, aber darüber soll ich mir auch noch Gedanken machen.
Das war mein erster Instinkt, als ich mir die gesamte Gemeinwohlbilanz angeguckt habe, war ich so, junger Vater, ich krieg's nicht mal hin. Also ich langweile mich schon zu Tode, wenn ich irgendwie 30 Seiten mit meinem Steuerberater am Jahresende mir angucken muss wegen Scheißzahlen. Darauf habe ich schon keinen Bock. Und jetzt das noch zu machen, also idealistisch, ich will es machen, aber bitte gib mir doch einfach einen Rahmen und ich wüsste nicht wie. Ich zum Beispiel würde sagen, ich wüsste jetzt gar nicht wie.
Es gibt aber auch die Kurzbilanz, die ja? Dann wirklich, wo du schneller durchkommst. Aber dieser Prozess, dich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen, auch oftmals sind es ja so ethische Fragestellungen ja. Auch, gell? Und das Spannende ist ja, dass in der Gemeinwohlbilanz dann auch schon so Antworten vorgegeben sind, gell? Du kannst du dich einkategorisieren. Okay, mit dem, was ich tue, bin ich, und dann stellst du fest, oh, da bin ich Basis, oh, da bin ich unter der Basis. Du kannst dich einfach einordnen. Ja. Und du kriegst Impulse und dein Horizont erweitert sich, wofür bist du eigentlich verantwortlich und was gibt's da eigentlich alles für Möglichkeiten?
So ein positiver Selbsttest.
Ja, genau. Wie so ein 360-Grad-Test für dich. Plus eben, dass du dich mit diesen ethischen Fragestellungen auseinandersetzt. Weil da müssen wir rauskommen, dass alles quasi nur bemessen ist nach quasi so, es macht Gewinn, macht Profit oder nicht. Sondern
kurzfristig alles.
Kurzfristig und auch oftmals genügt es nicht. Immer wenn, also was ich gelernt habe bei Nachhaltigkeit auf diesem Weg, es gibt halt kein Schwarz-Weiß mehr, sondern du musst Lösungen finden. Du musst dich damit auseinandersetzen und du musst neue Lösungen finden. Und das trainierst du da. Und auf jeden Fall am Ende steht dann eine Bilanzsumme, also du hast dann Punkte. Und mit den Punkten kannst du dich dann oder können die Konsumenten dich dann vergleichen. Also
mit anderen
Unternehmen. Und was ich super eben so visionär finde, ist, ich fände es super, wenn dann tatsächlich wir irgendwann dahin kommen, dass wir auch eine Gesetzgebung haben, die so eine Punktzahl einer Gemeinwohlbilanz dann auch berücksichtigt. Weil weil es gibt nämlich Kredite eine Punktzahl von minus 3.500 bis plus 1.000. Ja. Und wenn du da irgendwo im Minusbereich rumdümpelst, heißt es, dass du auf Kosten des Gemeinwohls agierst. Gell? Also andere zahlen den Preis für dich. Du, also ja, beispielsweise ja. In den Lieferketten, du sorgst eben dafür, dass du Leute ausbeutest oder dass du Umwelt ausbeutest.
Das ist ein sehr schönes Konzept, sorry, dass ich unterbreche. Das ist ja genau das. Der Gewinn, der rein betriebswirtschaftliche Gewinn, den wir heute ausweisen,
der drückt nämlich nicht alles aus.
Genau. Das ist nicht der Gesamtöko. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt dann noch das Ökosystem zum Beispiel noch reinnehmen oder einpreisen würden, dann ist das Minus. Nur weil da viele unsichtbare Dinge sind oder Ökosystemsleistungen, die wir heute nicht beziffern können, die wir nicht verstehen können, die da nicht eingepreist sind, heißt das nicht, dass das jetzt ein tatsächlicher Profit ist, der dort stattfindet. Der Verlust wird nur aufgewälzt auf die Umwelt und auf die Allgemeinheit.
Ja.
Und das ist halt diese Langfristigkeit, die halt überall irgendwo gerade fehlt. Und das ist halt ein sehr, sehr schöner Mechanismus. Ich habe mir auch ein paar Studien dazu reingezogen. Und es ist ja tatsächlich so, dass viele Unternehmen, die das eingeführt haben, dann auch tatsächlich angefangen haben, besser zu performen. Also auch unter klassischen wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und
ja, also weil ich finde, das spiegelt ziemlich gut eben, also wenn du das machst und wenn du dir das auch gibst sozusagen und dich das aufnimmst, das zulässt, dass du tatsächlich für die ganzen Dinge, die da abgefragt werden, auch Verantwortung trägst. Ich meine, du musst nicht perfekt sein in jedem Kriterium.
Hat so Schiss, sowas zu machen.
Aber
schön, bei wie viel kann man landen? Bei minus 3,5 würde
ich landen. Ich glaube, bei minus 3.500 landest du nur, wenn du mit Waffen handelst oder so.
Wir handeln mit Schattenstaaten.
Genau, dann wärst du bei minus 3.500. Also, aber was ich häufig eben sehe bei so klassisch konventionell wirtschaftenden Betrieben, wie beim Lieferkettengesetz, gell? Wie die ganzen Verbände aufschreien und sagen, boah, geht nicht, zu viel, zu aufwendig, zu. Da denke ich mir so, wow, nach dem gesunden Menschenverstand, nach deinem inneren moralischen Kompass, was macht ihr da gerade, gell? Ja, also furchtbar.
Ist gar kein Wille da.
Kein Wille da und auch so dieses automatische Wegducken, dieses automatische, dieses so, beschütze mich vor zu viel Anforderungen, beschütze mich vor zu viel Verpflichtungen. Und was das mit dir als Unternehmen macht, ist aber, dass du dich immer als Opfer gerierst. Also quasi so, yeah. Zu aufwendig kann ich nicht. Und wenn du dich dem stellst, gell, dann wirst du
nicht mehr fortbestehen. Dann.
Ja, genau.
Das wenn ist so das durchkommt, Antwort. Dann sind wir tot.
Dann sind wir tot.
Dann haben wir nichts mehr zu
zahlen. Dann ist Deutschland verloren. Aber wenn du dich dem stellst als Unternehmen, das macht dich unheimlich agil. Also wir sagen ganz oft, wir sind Teil eines Problems und wir möchten aber Teil der Lösung sein. Und deshalb nehmen wir auch, also sagen wir, okay, wir sind mitverantwortlich für Klimawandel, wir sind mitverantwortlich für Mikroplastik, wir sind mitverantwortlich für, wir müssen Lösungen finden. Und wir machen uns auf, ganz systematisch Lösungen zu finden. Und das macht uns lösungsstark und das macht uns zukunftsstark.
Und vor allem, wenn man rechtzeitig anfängt, das zu machen, dann kriegt man auch, ich glaube, also das, was mir zum Beispiel immer da Druck macht, ist, dass man, dass Deutschland dann immer so die dümmste, bürokratischste Form findet für eine Lösung. Das muss man, also ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, wir sind da, glaube ich, nicht so die Weltmeister, gell, im Abkürzen. Ja.
Gell? Also wenn ich mir jetzt überlege, was für einen Aufwand man bei Steuern hätte, hätte man jetzt zum Beispiel, wenn man diese Gemeinwohlbilanz beispielsweise implementieren würde und halt wirklich sagen würde, okay, lass doch das jetzt Ganze mal, das muss sicher und effektiv sein. Das ist ja so die Anforderung, die eine Bürokratie hat, dass die bedienbar ist, dass sie sicher und effektiv ist und einfach zielführend ist. Aber irgendwann, also beim 10. Mal, also so ist überhaupt nicht klar. Also ich zum Beispiel, ich verstehe von dem ganzen Ding gar nichts. Also nach wie vor nicht. Und hätte ich nicht Leute, die das tun könnten, ich wäre niemals dazu imstande, irgendeine Idee aus meinem Kopf in die Realität umzusetzen. Also in Deutschland zumindest. Und wenn jetzt diese bürokratische Denkweise uns jetzt, oder ich nenne es mal, die Angst davor, dass wir weiter so diese Art von Problemen zu lösen, die ohnehin schon komplex genug sind, dann ist es wirklich kacke. Da würde mich deine Meinung interessieren, weil das ist das Einzige, wo ich mir denke, lass doch eine simple, elegante Lösung finden und einfach versuchen, die Sachen zu lösen. Aber nicht nochmal einen Berg von Bürokratie und Undurchsichtigkeit und...
Also, ich habe ja vorher schon berichtet, gell, dass wir nach ungefähr 7 verschiedenen Standards berichten, gell? Also ja. wir laden es uns wirklich auf, die ganze umfassende
Berichterstattung. Aber
wer definiert die ja selbst? Nee, das sind ja externe Standards, also EMAS, die GWÖ, die GRI, das sind alles Standards, nach denen wir berichten. Das heißt, wir machen da Reporting darüber, wie wir agieren, wir bringen Nachweise, wie wir in den Lieferketten agieren, wie viel Klima wir, also Emissionen wir verursachen. Und also wir sind da sehr transparent und sehr umfangreich in unseren Informationen. Und das ist wahnsinnig mühsam. Und das ist, glaube ich, so die klassisch das, was du gerade beschreibst. So, und so ganz davon wegkommen tust du auch nicht, wenn im Bereich Nachhaltigkeit. Weil miss es oder vergiss es, du musst erstmal alles bemessen, sonst weißt du ja gar nicht, wo du anfängst, sonst weißt du nicht, wo du ansetzen musst, sonst kannst du es nicht vergleichen, so findest du nicht raus, wo die wichtigsten Punkte sind. Und das machen die Standards. Ich glaube, wo der Weg halt hingehen muss, ist, dass da so eine Vereinheitlichung kommt.
Ja, eine Standardisierung.
Das gibt eine Standardisierung der verschiedenen Standards, genau. und dass das dann, eben einen gibt, der dann eben vorgeschrieben ist für alle oder so.
Also jetzt zum Beispiel für mich wäre ja gar nicht, also zum Beispiel als Beispielproblem, für mich wäre ja jetzt Stand heute gar nicht klar, welchen Satz an Standards suche ich aus? Das wäre jetzt schon mal die erste Fragestellung, die ich mir quasi stellen müsste.
Ja, genau, ja. Dann kommst du zu uns in die VD-Akademie für nachhaltiges Wirtschaften.
Und dann erklärt sie mir das.
Und dann machen wir das mit dir gemeinsam, welches da für dich, also ja, beraten dich dabei, welche die besten für dich sind. Also weißt du, was schon bringt? Also wenn du dich auf einen festlegst, wie zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie oder dass du dich auf EMAS oder an den Sustainable Development Goals orientierst. Also so ein Managementsystem, das bringt dir eben das eine, dass du transparente Informationen nach außen aufbereitest, aber das bringt dir auch so eine Guideline nach drinnen. Mhm. Also dass du ein System aufbaust, dass du Verantwortlichkeiten definierst, dass du Prozesse hast für so Nachhaltigkeitsmanagement, dass du dir Ziele setzt. Also das hilft dir auch im Inneren diese Professionalisierung. Von daher ist die Auswahl nicht nur eine Last, nicht nur quasi Bürokratie, sondern das hilft dir, dich im Inneren zu sammeln und zu überhaupt klar zu werden, welchen Schritt mache ich denn nach dem nächsten.
Insofern klar ist, was getan werden muss, finde ich das eine super Sache.
Ja.
Also vor allem, wir müssen es tun, sonst sind wir auf gut Deutsch gefickt, sorry. Also es ist ja nicht so, dass wir uns das aussuchen können. Bringt mir auch ein 1,50 € nicht 2050, wenn ich den für nichts mehr Schönes ausgeben kann. Aber was ist da jetzt noch deine Vision mit dem Unternehmen? Du hast... Oder auch unabhängig vom Unternehmen. Das finde ich auch ganz spannend. Du sagst, du bist grün, du bist jung, mit vielen Idealen dahin gekommen. Was gibt's noch zu...
Also so das, was jetzt erstmal direkt ansteht, ist, also wir sind schon klimaneutral am Standort seit 2012 und sind jetzt dabei...
Das ist verrückt, als ich es gelesen habe, seit 2012.
Ja genau, also 2012 bis 2020 hat sich kein Mensch dafür interessiert, dass wir klimaneutral sind, gell? Greta sei Dank sozusagen, ist es ein bisschen mehr in die Köpfe gekommen. Ja, um Gott, ja nicht Greta sei Dank, sondern aufgrund eben auch dieser ja, ganz dramatischen Wendung, die hier, oder was heißt Wendung, Entwicklung einfach, dass wir immer mehr Umweltkatastrophen nacheinander haben, gell? Die Leute wachen langsam Gott sei Dank auf, das ist, dass wir ein Klimaproblem haben. Und wir sind aber nur am Standort, das heißt also mit all dem, was wir mit den 500 Leuten machen und den Produkten, die wir am Standort herstellen, das sind etwa 8%. Die ganzen restlichen Produkte sind noch nicht klimaneutral, aber da sind wir eben kurz davor. Also eben, wir stellen gerade alle Materialien um auf recycelt und biobasiert. Da, das ist auch total spannend, weil da eben so Nachhaltigkeit sind Innovationstreiber geworden ist. Also wir stellen Jacken aus Holz, also Fließjacken aus Holzfaser her und damit eben gegen Mikroplastik in den Meeren.
Die verrückte Materialien mittlerweile, gell?
Ja, ja, genau. Oder
Filzleder.
Filzleder nicht, nee, aber also haben wir jetzt nicht im Einsatz, aber wir haben beispielsweise Hosen aus Rizinusöl oder auf der Basis von Rizinusöl oder Hosen auf der Basis von Altreifen.
Krass.
Oder Fahrradtaschen, die aus gelber Sackplastik gemacht werden und so.
Geil.
Ja. Und das, also da sind wir jetzt schon dabei, etwa die Hälfte umgestellt zu haben, weil das macht schon wahnsinnig viel aus an Emissionen. Und dann eben sind wir dabei,
Müll sozusagen wieder zu verwerten.
Mhm, genau.
Geil.
Und dann sind wir dabei, eben jetzt einen Plan aufzustellen, wie alle Produktionsstätten, die uns ja gar nicht gehören, aber wie wir das schaffen, dass die eben von ihrer Kohle und so weiter eben auf erneuerbare Energien umsteigen. Also das ist so ein großer Meilenstein.
Du erklärst mir dann, wie du das gemacht hast, wie du das geschafft hast.
Also jetzt erstmal mit ganz viel mit Schulung und Aufklärung und aber auch mit Förderprogrammen und dass wir uns, also Nachhaltigkeit ist immer Teamsport, also wir vernetzen uns auch viel in der Branche und auch mit anderen Unternehmen, sodass wir einfach auch analysieren, wer ist denn in der gleichen Produktionsstätte und wo gibt es denn Verbündete und wie können wir denn gemeinsam da Überzeugungsarbeit leisten und was gibt es vielleicht noch ein Förderprogramm dazu? Also so, weißt du, wenn du mal drin bist, dann ergeben sich schon Schritt für Schritt auch Sachen, wie du solche
Berge stemmst. Nochmal 1 Euro auf den Meter als Subvention.
Ja, zum Beispiel.
Verrückt.
Und aber wenn wir das geschafft haben, so wo eben auch ein Großteil so der Überlegung hinfließt, egal wie nachhaltig und wie qualitativ hochwertig und wie reparabel wir unsere Produkte machen, und da tun wir sehr viel auch, weißt du, so, dass wir Reparaturanleitungen auf Video haben, dass wir die ganzen Ersatzteile haben, sodass einfach die VD-Nutzer dann eben auch das gut reparieren können und so. Also wir machen sehr viel dafür, dass es so langlebig wie möglich ist.
Ich habe gesehen, ihr hattet da so mit iFixit oder so.
Genau, genau, auf der Plattform, genau. Aber trotzdem ist es ja jedes neue Produkt immer eine neue, also ja, vernichtest du Ressourcen wieder quasi, ja, gell? Und je mehr du da verkaufst, desto mehr Ressourcen vernichtest du mehr oder weniger. Oder
darüber haben wir im Telefonat davor gesprochen. Das wäre cool, wenn du es mal erklärst, weil das ist ja so der Konflikt, mit dem man gerade
lebt. Ja, genau. Also wir haben diesen World Overshoot Day. Der ist, ich weiß gar nicht, wann er dieses Jahr war, ich glaube im Juli. Und das bedeutet, dass du eben an diesem Tag hat die Welt ihre erneuerbaren Ressourcen verbraucht. Also alles, was sich innerhalb von einem Jahr nachbildet, ist an dem Tag verbraucht. Und das ist Juli oder August. Und danach quasi knabbern wir an Ressourcen, die uns nicht zustehen, die den nachfolgenden Generationen zustehen, damit dieser Planet lebenswert bleibt. Und das heißt also, du kannst so nachhaltig sein, wie du willst, aber es geht auch darum, quasi, du musst auch ein bisschen weniger einfach produzieren, weniger machen, weniger kaufen. Da geht es schon auch hin. Und deshalb ist eben eins, geht ganz stark da rein, wie können wir noch nachhaltiger sein, wie können wir noch weniger Ressourcen in den Produkten verbrauchen, wie können wir die reparieren, wie können wir materialeffizienter sein, wie können wir auch recyclingfähig sein, um Kreisläufe zu schließen. Aber das andere, wo eben ganz viel Energie bei uns auch reinfließt, ist, wie können wir denn mit Dienstleistungen langfristig auch einfach eine neue Säule aufstellen? Weil wir haben ja schon die Klientel, die ja auf sowas achtet, gell? Also ich gehe davon aus, dass unsere VD-Kunden einfach weniger kaufen werden. Immer weniger, weil sie haben Produkte, die ganz, ganz lange halten und sie sind genau die Menschen, und denen die das ja auch total bewusst ist. Ja, und also wie, darum bauen wir gerade eben auch viel auf in Richtung eben Vermieten, also von Produkten, wieder aufbereiten von alten Produkten, Upcycling, aber auch eben wie die VD Academy für nachhaltiges Wirtschaften, um einfach auch unser Wissen, weißt du, was wir uns aufgebaut haben, unsere Kompetenz über nachhaltiges Wirtschaften.
Kooperation.
Genau.
Auch ein Teil der.
Genau. Um da einfach auch so Dienstleistungssektoren zu haben, die einfach abgekoppelt sind. Dass wir als Unternehmen wachsen können, aber ohne Ressourcen verbrauchen zu können.
Wie wird das konkret passieren? Also früher hatte man ja die Laufmasche, die erfunden worden ist, weil das Produkt zu lange hält. Heute hat man Apple, die auch geplante Obsoleszenz betreiben. Jedes Jahr wird das ältere iPhone ist dann, ja, ist kacke, kauf dir doch lieber noch ein neues. Und das ist ja so ein bisschen das Selbstverständnis oder der Glaubenssatz, den wir haben, wie Wirtschaft zu funktionieren hat, ist das Rad weiter drehen zu lassen, weiter schnell zu konsumieren, damit das System sich so stabilisieren kann. Wie, jetzt würde ja auch jemand sagen, das, was die Antje gerade sagt, das geht ja gar nicht, wir müssen so viel konsumieren, damit, sonst funktioniert das Ganze nicht. Was soll man denn machen? Soll die Firma sich rückwärts entwickeln? Oder sagst du jetzt, nee, dann müssen wir jetzt halt zwei Schritte zurück machen, damit wir uns dann nochmal neu erfinden können, weil die Landschaft sich ändert? Oder
ja, also was wird passieren? Also momentan ist es für mich eine komfortable Situation, sowas zu erzählen, weil wir zwar ganz viel tun, um uns selbst abzuschaffen. Also als ich angefangen habe, hatten wir eine Retourenquote von 1,4. Das bedeutet also 1,4% der Produkte kamen zurück, weil es ein Qualitätsfehler war oder so.
Das ist sehr niedrig.
Ja, und heute haben wir bei 0,4. Also,
was?
Ja, weil wir da echt extrem viel rein investieren.
0,4%?
Ja.
Mhm. Freunde, das ist wie ein Ferrari. Also das ist eine 1 plus mit Sternchen, diese Quote. 0,4%.
Ja, genau. Und dann haben wir eine eigene Reparaturwerkstatt, wo wir heute etwa 60% der Produkte, die zurückkommen, reparieren können. Aber unser Ziel ist es, Stück für Stück 100% reparieren zu können. Also wir möchten wirklich alles reparieren, was zurückkommt. Also wir tun ganz viel, um uns wirklich abzuschaffen, um wirklich ganz viel dafür zu tun, dass wir weniger verkaufen.
Was wird zum Beispiel repariert?
Ja, alles. Also Zelte, da teilweise aber auch 30 Jahre alte Zelte oder so.
Geil.
Jacken, die...
Das ist aber eine ganz andere Beziehung zu einer Firma. Auch stell dir vor, bei Apple, dein Akku ist Schrott. Du musst dann gefühlt ein neues Handy kaufen. Und bei euch habe ich 30 Jahre altes Zelt, was kaputt ist und ich schicke es einfach ein und ihr repariert das schnell.
Ja gut, dafür musst du dann zahlen, weil es
30 Jahre ist.
Aber grundsätzlich, ja, also das ist der Ansatz. Also wie gesagt,
solange ich dafür mehr gezahlt, als ein neues Zelt kostet.
Genau, das ist dann immer die Abwägung. Also wir schaffen, wie gesagt, noch nicht alles zu reparieren, aber das ist eben, ich habe ja vorher erzählt bei GreenShape, dass die Produktmanager sich in der Entwicklung eines Produkts jetzt immer schon darüber Gedanken machen müssen, wie mache ich das reparabel? Oder entscheide ich mich bewusst dagegen, aber dann müssen sie es gut begründen. Weil manchmal ist es so, dass was langlebiger ist, wenn du es nicht quasi automatisch, also wenn du nicht so eine Sollbruchstelle hast.
Genau.
Also das heißt,
crazy, geil.
Wir tun viele, um uns abzuschaffen. Und momentan ist es eine komfortable Situation, weil wir sehr stark wachsen. Also nicht, weil unsere eigenen Kunden mehr kaufen, sondern weil einfach immer mehr Kunden so denken, weißt du? Also gerade auch jetzt durch Klimawandel, durch Corona, es gibt immer mehr Menschen, die einfach mit gutem Gewissen kaufen möchten, gell? Und die auch so mehr verstehen, dass die Konsumentscheidung auch irgendwie so eine politische Entscheidung ist, in welcher Welt will ich eigentlich leben, gell? Was für ein Modell will ich eigentlich unterstützen? Und da haben wir unheimlich viel Rückenwind. Deshalb momentan wachsen wir, obwohl wir quasi alles dafür tun, dass die Produkte ganz, 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 ganz lange halten, auch durch die Farbwahl und so weiter. Und deshalb, aber nicht deshalb, sondern aber
das heißt, durch die Vision. Das sind keine Trendfarben, sondern halt.
Ja, halt so, genau, ja. Also sowohl als auch, aber eine gute Mischung, so dass wir einfach, dass die Produkte nicht nächstes Jahr schon wieder quasi, dass die Leute sagen, kann ich nicht
was sagt oder dann oder? Der Vertriebler nicht? Was? Das Zelt lief übel gut, wir müssen jetzt noch in 12 Farben bringen.
Nee, auf keinen Fall, das geht gar nicht.
Ja, sowas auch, aber ja.
Aber, und dann ist eben die Vision eben da, aber irgendwann wird es kippen, gell? Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann an eine Grenze kommen, weil die Leute müssen ja. Das verstehen die ja immer mehr, dass sie das.
Dann ist es okay, wenn man nicht mehr wächst.
Und dann möchte ich, dass bis dahin unser Dienstleistungssektor so groß ist, dass wir damit eben ausgleichen können. Also da stecken wir richtig viel Energie rein in diese ganzen Modelle.
Wie seid ihr da gewachsen bis jetzt? Also als du übernommen hast, was hatte ich im Kopf? 50 Millionen
Umsatz? 50 Millionen und heute sind wir bei ca. 110.
110? Nicht schlecht. Ja. Das ist ordentlich. Das wollte ich dich noch vorhin fragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute alles auf nachhaltig umstellen müsste, wie viel Mehrkosten hätte ich? Mm. Also Pi mal Daumen,
also ist das so. Es ist wahnsinnig schwer zu berechnen, weil sich das bei uns ja durch alles irgendwie durchzieht. Aber wir haben es mal irgendwie so ein bisschen versucht hochzurechnen und haben gesagt, okay, weil es ist auch unterschiedlich von Produkt zu Produkt, aber wenn du jetzt mal alles mit reinrechnest, die ganzen Mehrkosten für diese Materialien, die Mehrkosten für Audits, für Zertifizierung, Mehrkosten für das ganze fachspezifische Personal für soziale Standards, für Ökomaterialien, für Bioplastik, für was auch immer. Gell? Also sind wir so bei 10-15% Mehrkosten.
Aber das ist eigentlich
sogar. Hört sich wenig an, aber bei einer Zahlbereitschaft von 5 bis 8%, die der Konsument. Also wir haben das vor vielleicht 5 Jahren oder so mal hochgerechnet.
Und da war so die Bereitschaft. Marge verloren.
Ja, also so, wie gesagt, du kannst es eigentlich nicht so genau gegenrechnen, weil da so viele Faktoren mit reinspielen. Aber grundsätzlich bleibt da auf jeden Fall ein Gap zwischen dem, was du mehr zahlen willst als Kunde und dem, was es dich eigentlich kostet als Unternehmen.
Aber das hört sich jetzt optimistisch an für mich. Ich dachte, es wäre noch teurer.
Nö. Aber du kannst ja, wir sind ja, ich glaube, ich stelle mir das manchmal vor, wenn du als Startup anfängst und dich positionierst als nachhaltige Marke, stelle ich mir das einfacher vor, weil du dich ja dann gleich so positionieren kannst. Gehst halt gleich mit dem Preis an den Markt, als wenn du eine bereits etablierte Marke bist.
Ja, ja.
Und dann kannst du ja nicht plötzlich sagen, so alle meine Produkte sind ab heute 25% teurer. Das geht einfach nicht, weil du halt in dem Set der Wettbewerber drin bist. Du bist ja nicht plötzlich in einem Bio-Supermarkt, wo die Leute schon wissen, naja, da ist alles ein bisschen teurer, weil es Öko ist. Sondern du musst dich ja behaupten auf Eckpreislagen, die dann eben, was weiß ich, eine günstige Regenjacke ist 100 Euro, die ist immer 100 Euro, egal ob die jetzt recycelfähig, recycelbar, ein grüner Knopf oder was auch alles dran hat.
Ja, da hat man echt einen Luxus. Ich sag da dann immer, ist mir egal, wir machen die jetzt halt so teuer, wenn es halt so ist, dann ist es so.
Ja. Ja, das
gucken mich auch alle dumm an, ja. Wahrscheinlich auch zu Recht. Aber das ist eine riesengroße Herausforderung. Weil du änderst einfach Dinge, die funktioniert haben. Und jetzt auf einmal ist es dann, funktioniert das nochmal?
Ist das eine Frage?
Nein, also das ist ja die Frage, die du dir wahrscheinlich dann selbst stellst. Das ist halt die Freiheit, die du hast.
Ja.
Ich hatte gerade noch eine Sache, die ich dich fragen wollte, bevor ich hatte eine, dann habe ich Wo waren wir vor der zweiten Frage gerade? Du hast
Vision. Ach so, genau, was ich mache. Du sagst, du liest oder du gehst raus, wenn du irgendwie mal.
Oh, da, die hast du noch auf. Ja, genau. Das ist sehr gut, dass du das gemerkt hast.
Also zum einen habe ich ja, wie gesagt, nie ohne Kinder gearbeitet. Das heißt, ich hatte schon immer zwei Welten. Und ich habe also entweder gearbeitet oder ich war zu Hause mit ja unterschiedlich großen Kindern. Denen das völlig egal war, was bei VOD läuft, sondern das ist schon auch wieder für den Kopf frei werden. Also ich glaube, ich preise dir heute Kinder an, wie du merkst, gell? Die Lösung aller Probleme. Also das hat schon immer sehr viel geholfen, den Kopf frei zu kriegen. Und ich bin total Outdoor-Mensch. Also das, was meine Seele zum Schwingen bringt, ist schon wirklich in den Bergen zu sein oder Kanu zu fahren oder so, wandern, ja.
Das ist... Okay, aber dann sagst du aber, nee, weil du heute ist ja so ein bisschen auch in dieser ganzen, ich nenne es mal Unternehmerkultur, ist es ja so, oh, du machst Urlaub, was? Das ist ja echt, du machst Urlaub, du lässt deine Firma im Stich, du musst echt den ganzen Tag arbeiten, Mann. So, was? Okay. Du arbeitest weniger als 12 Stunden am Tag?
Was? Okay.
Was? Ja, also so ist das so ein bisschen. Und
in der Startup-Szene oder du meinst du generell so?
Ich weiß, ich bin da eh so ein bisschen vom Temperament her eher der Asoziale. Also ich bin da nicht so gut vernetzt. Ich koche hier mein kleines Süppchen, bin da ein bisschen Hinterwäldler. Aber ich lebe auch ein bisschen extrem, muss ich sagen. Also von Montag bis Sonntag und dann schon 10 bis 12 Stunden.
Oh, Wahnsinn. Okay.
Aber
ja, wie gesagt, also Kinder.
Gut ist es nicht.
Also, nee, also deshalb... Dadurch, dass ich nie ohne Kinder gearbeitet habe, war für mich immer schon quasi der Ansporn, möglichst früh aus dem Unternehmen wieder rauszukommen. Was mir dann auch zwischendurch teilweise ein bisschen peinlich war, weil ich dachte, die denken bestimmt, ich bin total faul, wenn ich jetzt schon gehe oder so.
Ja, das erzähl mir mehr davon. Weil ich denke mir dann auch, wenn ich jetzt weggehe, dann schaffe ich in 10 Minuten viel mehr, als wenn ich jetzt hier irgendwie 2 Stunden unter Druck hier bin, aber um Präsenz zeige, weil ich dann halt an den Leuten dran bin und ich greifbar bin. Aber eigentlich kriege ich da nichts gebacken so.
Ja, also als ich übernommen habe, da war das auf jeden Fall, also gerade unser CFO, unser Finanzchef, der hat 60, 70 oder höher Stundenwoche gehabt, gell? Also, und das war durchaus gang und gäbe so, gell? Es war so ein bisschen so das Thema so, dass die Leute das Gefühl hatten, da wo das Licht am längsten brennt, das ist so der Held der Arbeit, also daran wird gemessen. Ja, und das jetzt mit Baby, gell? Also völlig verrückt, also völlig absurd, dieser Gedanke, sowas machen zu wollen. Also das
von daher, ist entkoppelt davon.
Ja, schon. Also, aber das war ja auch so, wir hatten ja auch, was ich auch übernommen habe, war lauter Mitarbeiter mit mehreren 100 Überstunden. Und
weißt du, und da erstmal okay zu sagen, wir haben hier ein Problem. Ja. Und wie wollen wir das denn angehen und das zum Thema zu machen, sodass die Führungskräfte eben auch, dass die Rolle auch ist, mit den Mitarbeitern darauf zu achten. Dass sie, also erstmal bei den Mitarbeitern zu etablieren, hey, meldet euch frühzeitig und nicht mit 400 Überstunden. Und mit den Führungskräften aber auch zu besprechen, okay, was habt ihr denn für Möglichkeiten? Okay, ihr könnt priorisieren, ihr könnt was zurückstellen, ihr könnt sagen, ihr könnt arbeiten, delegieren, wie auch immer. So, dass das einfach, dass man so eine Kompetenz aufbaut, wie gehe ich denn mit Überstunden um? Und dann tatsächlich eben auch Rahmenbedingungen zu machen, um das zu unterstützen, dass das okay ist. Also weil
was ja, das was, ist ein guter, sehr guter Punkt.
Was ganz spannend war, in der Übergabe an mich haben wir ganz viel mit die Organisation angeschaut und die musste erstmal übergabefähig gemacht werden, weil die ganz stark auf meinen Vater zugeschnitten war. Also haben wir so Hierarchieebenen eingezogen, um Mitverantwortung zu übergeben und wollten da auch teilweise Frauen aus dem Unternehmen draufsetzen, auf Positionen, die neu wurden. Und ich habe mir da lauter Absagen geholt. Und das waren nämlich lauter so Begründungen. Also so zu lange Arbeitszeiten, keinen Bock darauf, quasi hier bis abends danach. Kann ich gar nicht, ich habe eine Familie. Oder hey, der Ton ist mir zu rau. Das war das Klimathema, das Kulturthema so ein bisschen bei Entscheidungen. Oder eben so dieses, ja, ich habe einen Teilzeitjob, ich arbeite nur 80%, das kann man hier nicht als Führungskraft. Also es waren lauter so Sachen, dass für mich immer klarer wurde, aha, das hängt also auch damit, also diese Startup-Kultur quasi so, wir sind hier alle super engagiert und arbeiten bis in die Nacht, hat auch Nachteile. Gell? Also hat auch tatsächlich Nachteile, die dem Unternehmen schaden, weil du dann nämlich nicht alle zum Mitmachen kriegst. Die können nicht alle ihr Potenzial entfalten, weil sie unter den Bedingungen gar nicht arbeiten können sozusagen. Also gerade Mütter mit Familien zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir eben das auch ordentlich besprochen, haben gesagt, okay, das ist uns ein großes Ziel, dass wir eben alle dabei haben wollen. Und haben eben auch so ganz klar rausgegeben, nach 5 wird keine Besprechung mehr angesetzt. Gibt's nicht mehr. Oder nur in Ausnahmefällen. Und auch Führungskräfte müssen Vorbild sein und gehen um 5 nach Hause. Dann bin ich auch um 5 nach Hause gegangen. Oder manchmal auch früher. Aber jedes Mal so... Ich gehe jetzt. Also es hat sich schon scheiße angefühlt.
Ja, okay, gut.
Also es hat sich einfach unbequem angefühlt. Aber es hat dazu beigetragen, dass das echt so stückweise umgesetzt wurde und dass wir von diesen wahnsinnigen Überstunden runterkamen, dass wir heute eben
auch irgendwie ineffektiv sind.
Führungskräfte haben, die 40 Stunden arbeiten und trotzdem machen wir einen guten Job.
Das ist schön zu hören, ja. Ich glaube,
und dass wir über 40% Frauen in Führungspositionen haben.
Das ist auch was sehr Schönes. Das ist, wir waren ja auch sehr lange Männer geplagt, weil wir irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich weil wir halt so sind, wie wir sind, dann passiert das irgendwie, dass halt dann auch eher Männer das cool finden, was wir machen, wie wir es machen. Ja. Das ist so ein bisschen, sich das so selbst selektiert. Und dann aber, sobald dann die ersten Frauen hier waren und auch in Besprechungen saßen, es wurde so viel angenehmer, weil dann das erste Mal wir Höhlenmenschen schauen, wie drücken wir uns gerade überhaupt aus, wie sprechen wir? Und dann merkst du auf einmal, wow, das ist viel angenehmer. Man nimmt viel mehr Rücksicht aufeinander automatisch und es war so, nur durch das Beisein von einer Frau auf einmal ändert sich alles sehr schlagartig, aber auf so eine angenehme Art und Weise. Man muss es aber auch ein bisschen zulassen können. Und das sind, glaube ich, wieder diese Glaubenssätze, von denen du gesprochen hast, es ist so höher, schneller, weiter, mehr ist besser, bla bla. Und davon muss man irgendwie so loskommen, weil das ist wie so ein unsichtbares, ungeschriebenes Gesetz,
ja,
an das irgendwie keiner wirklich glauben will, aber man die Befürchtung hat, diese 2% Restzweifel, irgendjemand glaubt dran und dann ist das wie so eine unsichtbare Fußfessel, an die du dich halt hältst.
Ja.
Also so geht es mir zumindest. Und dann denkt man sich so, scheiße, so, dann muss jetzt halt die Charade mitspielen. Aber cool, dass ihr das hinbekommt. Was hältst du von so, gibt es ja auch so Konzepte mit 6-Stunden Tagen oder mit 4-Tage-Woche? Ist das was bei euch?
Also zum Teil wird es bei uns groß gelebt, weil echt? Wir über, ja, also anders als du es wahrscheinlich jetzt meinst, aber über 40% unserer Leute arbeiten in Teilzeit. Also ganz viele arbeiten nur 70-80% oder so.
Ja?
Ja.
Krass.
Und du meinst wahrscheinlich aber quasi zum gleichen Lohn, oder?
Genau,
aber dann in 4 Tagen. Ja, aber die arbeiten ja Teilzeit. Das heißt also, die arbeiten dann, kriegen auch nur 70% des Lohns.
Das ist ein Idealszenario.
Also, ich glaube schon, dass wir als Unternehmen uns da auch zukünftig über Gedanken machen müssen, wie schaffen wir das in noch weniger Zeit. Also, weil ich glaube, der ganze Trend geht dahin, gell? Also jeder möchte gerne noch balancierter leben.
Ich habe halt das Gefühl, dass die Aufgaben, die man hat, sehr kreativer Natur sind und um kreativ sein zu können und neue Lösungen zu finden, braucht man, glaube ich, einfach mehr Zeit entfernt von der Sache, um prozessieren zu können und um sich auch irgendwie mit sich selber zu beschäftigen, den Dingen, die einen interessieren, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Weil ich glaube, dadurch entstehen erst diese Querfunktionen und diese Vernetzungen. Also so geht es mir zumindest. Also wenn ich zwangsbefreit jetzt, keine Ahnung, lesen kann, wie hat eine Katze Emotionen und wie funktioniert sie, dann lerne ich auch irgendwas daraus.
Ja.
Was ich anwenden kann.
Also ich sehe das auch so. Also wir haben diese Vertrauensarbeitszeit eben, das heißt, du machst mit deinem Team aus, wann du kommst, wann du gehst, wo du arbeitest, und eben auch diese viele Teilzeit und so. Und also vieles bei uns auf Vertrauen basiert und eben raus aus diesem quasi auch, wie es in Großunternehmen häufig ist, so von 8 bis 17 Uhr oder so, gell? Und
also flexibel immer da können und kommen zwischen 7 und 11 oder so.
Genau, oder ja, genau. Und also ich finde auch, dass das deutlich spürbar ist. Dass dieser Freiraum, den du da hast und dass du diese Freiheit auch zur Gestaltung deines Lebens, dass du
diese Autonomie, die man bekommt, genau, dadurch, das ist sowas so Schönes, oh mein Gott, es gibt nichts Schöneres als
und das. Und ich glaube, dass es unheimlich Energie freisetzt. Also ich finde es fast spürbar.
Ja, wenn ich merke, früher war das besser, das ist auch so eine Sache, die ich gerade merke, ich brauche Autonomie, weil sonst kann ich nicht funktionieren.
Ja.
Das zehrt nur Energie.
Ja.
Das nicht zu haben. Und ich glaube, das geht jedem Mitarbeiter genauso. Ich meine, das sind alle Menschen.
Ja, und das, wir hatten es ja vorher davon, so quasi so, wie viel Aufwand das ist, dann eben, also mit den Folgekosten quasi der vielen Schwangerschaften dann zurückzukommen. Aber ich glaube, das ist ein Preis, den man zahlt als Unternehmen eben auch für sowas, weil das ist auch ein Teil der Autonomie, weißt du, dass Menschen ihr Leben leben können, dass sie frei gestalten können, dass sie nicht eingezwängt sind in eine Vorstellung, wie du in ein Unternehmen passt und so musst du dein Leben führen, sondern, und das, also ich spüre das, dass wir das zurückbezahlt bekommen sozusagen in echt viel Energie und wir gehen ja so einen ungewöhnlichen Weg, eben so einen Pionierweg der Nachhaltigkeit, du musst dauernd eben überlegen, wie komme ich da jetzt wieder drüber, gell? Wie mache ich das? Und das schaffst du nicht, wenn du lauter Leute hast, die sagen, das geht halt jetzt nicht, sondern die halt so irgendwie weiterdenken und kreativ sind und neue Lösungen finden und auch Mut haben, sozusagen was auszuprobieren und Niederlagen einstecken können. Und ich glaube, dass du das viel eher mit einer Mannschaft hinkriegst, die eben ja einen hohen Grad an Autonomität hat und die Autonomie hat, die einfach ja so wie Mitunternehmer halt sind.
Das ist sehr, sehr, sehr schön, was du sagst. Ja, das muss ich jetzt mal gucken, wie man das hier nochmal noch besser macht, aber spannend. Wie denkst du, was denkst du, wie wird sich jetzt das Ganze in Zukunft verändern? Also zum Beispiel mit dieser Gemeinwohlökonomie. Denkst du, das wird das ein Standard sein? Du bist ja auch, hast dich auch eingesetzt, zum Beispiel, als diese Debatte war mit den Flüchtlingen beispielsweise. Ihr hattet auch Flüchtlinge beschäftigt und dann war die Sache, okay, da müssen jetzt, ich weiß nicht, ob es 12 oder 15 oder so waren, bei euch abgeschoben werden. Und dann hast du dich dafür eingesetzt mit Kollegen und Kolleginnen, die auch aus
Süddeutschland,
Süddeutschland.
Mit Unternehmern, genau, dass wir so eine Initiative für Bleiberecht für geflüchtete Mitarbeiter gegründet haben, um der Politik klarzumachen, das sind Leute, die wir brauchen, die wir in ganz viel Kraftaufwand integriert haben und jetzt könnt ihr die nicht wieder abschieben. Ja, das da haben wir viel Energie reingesteckt. Und Gott sei Dank, bei uns ist auch keiner abgeschoben worden.
Das ist verrückt, dass man sowas auch nochmal verargumentieren muss, aber ja. Aber es ist schön, dass das, also wie soll ich sagen, in einem anderen Podcast wurdest du ja gefragt, das ist jetzt die private oder die geschäftliche Antje, die sowas entscheidet, ist ja beides. Also für das Unternehmen ist es ja toll, Leute zu haben, die da sind und die funktionieren und das gerne machen. Und auf der anderen Seite ist es menschlich auch kacke. Also meine Mutter ist ja auch aus dem Krieg her geflüchtet zum Beispiel. Dann alleine uns Kinder gehabt hier. Und also in Jugoslawien hätte ich jetzt nicht so ein schönes Leben gehabt wie hier. Und hier konnte ich mich Gott sei Dank integrieren. Also ist vielleicht nicht das Paradebeispiel, aber es kann auch gut gehen, ja?
Ja.
Nee, also und das ist, ich finde es halt unfassbar schön, wenn Leute, die man meint, vieles Wichtigeres zu tun haben, sowas dann nicht Statistik sein lassen, dass dann vielleicht mal 10 abgeschoben werden. Sind ja nur 10 und sind dann Einzelschicksale, sondern sich auch dafür einsetzt. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Sache. Also die, wo ich mich jetzt auch frage, was du sagst, was können jetzt zum Beispiel Unternehmer, die sich zusammenschließen bei so einer Sache, auch bewirken, jetzt was die Gemeinwohlökonomie angeht in Baden-Württemberg? Glaube ich, gibt es jetzt, sind ja relativ fortgeschritten, was das angeht?
Ja, also vor allem kleine Unternehmen haben sich bisher so zertifizieren lassen oder haben eine Gemeinwohlbilanz. Es gibt wenig große Unternehmen. Doch die Sparda in München beispielsweise oder Sonnentor, das sind so größere Unternehmen. Die Taz, glaube ich, hat sich auch.
Wieso machen das größere nicht?
Vielleicht so viel Aufwand, Mühe, Bürokratie.
Und wirklich, wieso nicht? Im Windschatten von Aufwand gibt es ja dann immer den tatsächlichen Grund.
Ja, weil es
schon was ist, was halt nicht gefordert ist, gell? Du bist stromlinienförmiger, wenn du Shareholder hast, die dann am Ende eben einfach nur sehen wollen, wie groß jetzt der Gewinn ist, wie groß jetzt der Anteil ist, den sie da ausgezahlt bekommen. Dann fühlst du dich dem verpflichtet, glaube ich, weniger als jetzt so moralischen Überlegungen, welche Verantwortung du dem Gemeinwohl schuldest. Deshalb bin ich schon stark dafür, deshalb seit ich mich mit den Themen beschäftige, seit ich gemerkt habe, wie schwierig das eigentlich ist, Verantwortung zu übernehmen als Unternehmen, bin ich ein sehr politischer Mensch geworden, weil mir irgendwie bewusst geworden ist, hey, also wir haben hier akutes Marktversagen, gell? Also Unternehmen wirtschaften auf Kosten von Mensch und Natur, wir rasen hier auf eine Klimakatastrophe zu, wir haben Artensterben und Unternehmen werden kaum gefordert, sozusagen ihren Anteil zu leisten, gell? Ihre Verantwortung wirklich ins Auge zu blicken und zu sagen, hier, das tue ich oder das tue ich nicht. Und deshalb bin ich schon auch Verfechter dafür oder setze mich auch dafür ein, dass das gesetzliche Pflicht wird, dass eben nicht nur eine finanzielle Bilanz erstellt werden muss, sondern tatsächlich auch eine nicht finanzielle Bilanz, dass du Auskunft darüber geben musst als Unternehmen, was leiste ich denn, um den Risiken, den nachhaltigen Risiken oder um den Auswirkungen meines Handelns auf Mensch und Natur, um sie Sorge zu tragen. Also ich bin mit dem Christian Felber, das ist der quasi die Gemeinwohlökonomie gegründet hat, nächste Woche in Wien beispielsweise auf so einem Unternehmerkongress und übernächste Woche in Brüssel, weil tatsächlich gerade auch eine Initiative besteht der EU, um so einen Standard eben, so einen allgemein verpflichtenden Standard für Schön. Unternehmen einzusetzen, dass man da eben die GWÖ auch stärker noch mit, den Gedanken der GWÖ auch stärker noch mit integriert. Also so ein parlamentarischer Abend.
Verrückt. Und was denkst du, was da so ein realistischer Horizont?
Also es soll, glaube ich, bis 22, 23 soll ein allgemein verpflichtender Standard kommen.
Ja?
Ja, also so ist momentan der Plan. Also wir haben dann bei dem Lieferkettengesetz hat man dann auch gesehen, wie stark im Prozess das Ganze verschoben wurde, durch Lobbyisten wieder vertagt wurde, wie stark das aufgeweicht wurde. Also das kann alles noch kommen. Aber grundsätzlich, es kommt was, aber wie inhaltlich hochwertig das sein wird, wie verpflichtend das ist und so weiter, das gilt jetzt halt alles noch erstmal überhaupt für die Politiker, das festzulegen.
Du hast ja auch das Lieferkettengesetz ausreichend kritisiert.
Genau.
Als es dann kam.
Ja, weil das Lieferkettengesetz eben zwar eine super Sache ist grundsätzlich, aber halt zu große Unternehmen erstmal nur betrifft. Also wir sind gar nicht betroffen. Die ganze Textilindustrie in Deutschland sind Mittelständler, das heißt, die sind Teil eines Problems, Teil von prekären Arbeitsbedingungen und so weiter. Und die werden gar nicht abgefragt im Lieferkettengesetz. Und die soziale Seite ist noch gar nicht mit drin, sondern nur beziehungsweise die Umweltseite ist noch gar nicht drin, sondern nur die soziale Seite ist bisher abgefragt. Also es gibt noch Lücken, sozusagen, die da geschlossen werden müssen. Aber es ist gut, dass wir eins haben. Und jetzt das nächste Thema ist quasi so Standards, also so ein Reporting, wie eine Gemeinwohlbilanz, dass das abgefragt werden muss bei Unternehmen, finde ich total wichtig. Weil du kannst erstmal, wenn du Verantwortung von Unternehmen forderst, was, glaube ich, jeder mit einem gesunden Menschenverstand tut, angesichts der großen Herausforderung, vor der wir stehen, dann müssen wir den ersten Schritt gehen. Das ist nämlich, dass die Unternehmen erstmal erkennen, ja, was haben sie denn für Baustellen? Und das können sie erst, wenn sie das ganz ordentlich erfassen.
In der Form,
genau. Und wenn es dann ordentlich verglichen werden kann.
Genau, vergleichbar ist.
Ja. Genau, und wenn es dann bemessen werden kann. Und wenn dann, damit es ordentlich eben auch umgesetzt wird, wenn dann tatsächlich auch noch flankierend dazu eine Steuergesetzgebung oder zum Beispiel, wenn die öffentlichen Haushalte sich dann darauf konzentrieren und sagen, okay, die öffentlichen Haushalte kaufen jetzt nur noch bei Unternehmen, die eine gute Bilanz haben sozusagen, eine gute Gemeinwohlbilanz.
Könntest du auch steuerliche Einreize zum Beispiel setzen.
Genau. Also du könntest eigentlich ein schönes
elegantes Anreizmodell daraus bauen.
Genau. Du müsstest gar nicht mit Verboten kommen, du könntest rein mit Anreizen kommen.
Ja. Und dann hast du im Endeffekt ist derjenige, also das wäre elegant ohne Ende.
Genau, dann ist es der Wettbewerb um das nachhaltigste Unternehmen, weil das die besten Konditionen erhält in Ausschreibungen, in Förderprogrammen, die besten Steuersätze bekommt.
Dann würden die Leute erstmal kommen und die Prämissen kritisieren und die zur Diskussion stellen.
Ja, aber es wäre auf jeden Fall, das fände ich echt ein wünschenswertes Szenario.
Wie kann ich mir so einen Lobbyismus, so eine Lobbyismusverhandlung vorstellen? Also wie funktioniert das? Weil das, glaube ich, finden Leute auch übel spannend. Also ich auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, jetzt ist die Antje von einem Unternehmen auf der einen Seite und sagt, ey, wir brauchen ein umfassendes Lieferkettengesetz, aus all den Gründen, die wir jetzt genannt haben. Und auf der anderen Seite sitzen die dann und sagen, ja, nee, Mann, das ist übel kacke für uns. Das, wir können gar nichts mehr machen. Und da sitzt jetzt der Politiker zwischendrin, der jetzt entscheidet. Also und ganz viele. Wie funktioniert dieser Prozess? Also was passiert da auch zwischenmenschlich? Du gehst dahin, du erzählst, der andere erzählt und dann
also dass ich erzähle als einzelne Unternehmerin ist eigentlich eher totale Ausnahme. Also normalerweise ist so ein Lobbyismusprozess so, dass da eben die großen Verbandsvertreter vom Arbeitgeberverband, vom Industrieverband und so, das sind große, mächtige Verbände, die dann irgendwie hunderte, tausende Unternehmen drin haben und Milliarden Umsätze verkörpern in Deutschland. Die gehen dahin und sprechen direkt mit dem Wirtschaftsminister und sagen...
Die sind geimpft von den jeweiligen Unternehmen.
Und die sind eigentlich... Also von außen drauf geguckt, passiert immer so ein Automatismus des Protektionismus, dass sie dann sagen, ah, zu viel, zu aufwendig, zu geht nicht, zu
bürokratisch. Das ist doch so, wie es war, es hat immer schon funktioniert.
Ja, und auch dann kommen natürlich diese ganzen Totschlagargumente, wie quasi die Wettbewerbsfähigkeit von deutschen Unternehmen wird dann eingeschränkt, weil wenn Deutschland das als einziges macht und die andere europäische Unternehmen nicht, dann wandern die Unternehmen ab und es ist zu teuer und das können wir nicht leisten und die ganzen Mittelständler, die werden daran zugrunde gehen.
Das ist so ein Schwachsinnsargument. Ich habe das auch politisch nie verstanden. Hä? Wenn wir zum Beispiel Klimatechnologie, die beste Klimatechnologie der Welt haben, das ist ein weltweites Problem. Wenn wir als erstes die Strukturen etablieren, dann werden wir auch als erstes diese Märkte beackern, die dieses Interesse haben. Das ist doch nicht nur ein deutsches Interesse. Also ich frage mich immer, wieso guckt man das Argument nicht von der anderen Seite an? Also das ist doch, also hey, das ist ein Wettrennen um denjenigen, der es zuerst macht.
Ja.
Das ist ein riesengroßer Goldtopf. Also du musst ja nicht mal irgendwie ein Öko-Heini sein, in Anführungszeichen, sondern das ist das auch strategisch das Normalste der Welt. Also ich verstehe gar nicht, wieso wir so eine Diskussion drum haben. Hier geht es nur noch um Geschwindigkeit. Lass das doch schnell machen, schnell, sorgfältig und ordentlich. Und dann kannst du auch als Deutschland wieder an der Spitze stehen und den Wohlstand sichern, den wir heute genossen haben bis hierhin.
Aber das ist, was ich vorher gemeint habe. Durch diesen Protektionismus schützt du die Unternehmen, bringst die so in Opferposition, so kann ich nicht machen. Und die anderen nutzen das als Innovationstreiber, gell? Und positionieren sich mit neuen Technologien, neuen Ansätzen. Und deshalb kritisiere ich auch ganz stark diesen Lobbyismus, weil der nutzt auf lange Frist der Wirtschaft nicht. Das ist nämlich genau das, ich sehe es genauso wie du. Die schützen eigentlich vor dem Markt, vor den zukünftigen Bedürfnissen. Die schützen davor, dass die sich weiterentwickeln. Und das ist ja nicht richtig.
Eine Besänftigung von kurzfristigen Ängsten
genau,
eigentlich.
Genau, so sehe ich das auch. Ja, aber die haben wahnsinnig viel Einfluss und Macht.
Ja, aber weißt du, das hat Maya Göbler sehr schön in ihrem Buch geschrieben. Sie sagt, oder sie hat, glaube ich, irgendjemanden zitiert gehabt, der sagt, Public Opinion is the best antidote to Lobbyism.
Ja.
Deswegen
machen wir
unseren kleinen Beitrag hier. Nein, aber
es ist total so. Ich finde, wenn du dir was bewusst machst und was klar machst, dann verkörperst du das, gell? Und dann triffst du auch entsprechende Entscheidungen. Ich finde es auch total wichtig, auch eine totale Mission von mir sozusagen so hinter die Bühne schauen zu lassen, das Vorgänge transparent zu machen, auch gerade so, um Konsumentscheidungen auch zu unterstützen. Also so, ja. Ich finde, wenn du was verstanden hast als Mensch...
Das ist wie die Erziehung von einem Kind.
Ja, wenn du was verstanden hast als Mensch, als Kind, dann kannst du auch die richtigen Entscheidungen treffen. Gell? Wie mit deiner Software, die du baust für die Fitness und...
wenn das so klappt.
Spoiler.
Spoiler, ja, wirklich Spoiler. Ja, ich hoffe, dass das so gut wird. Also da habe ich noch nicht die Eier dazu, das sozusagen wie ihr damals, dass ihr der größte, der nachhaltigste Outdoor-Hersteller Europas werdet. Das werden wir noch sehen. Da muss man uns noch ein bisschen Zeit geben. Aber dann werden wir auch mit solchen großen Versprechen kommen. Aber ihr habt es eingehalten. Und ich finde das spannend, weil ich glaube, als in Anführungszeichen kleiner Bürger, der dann sich so vorkommt, als wären Wahlen Scharaden und man weiß jetzt auch nicht so ganz, wie man da Einfluss nehmen kann. Und im Hintertürchen werden dann solche Absprachen getroffen und sowas dann abgefedert. Und für dich ist das dann auch dann, oh Gott, so... Ey. Gegen was kämpfe ich hier gerade an? So, die Lösung liegt doch auf der Hand. Und ist auch genauso, wie wenn wir jetzt langfristig diese ganzen Klimakatastrophen rückwärts rechnen und heute sagen, die erste Rate vom Kredit ist fällig. Und du siehst, es ist unbezahlbar. Also es ist noch höher zu verzinsen in die Zukunft. Also es macht aus keiner erdenklichen Perspektive Sinn.
Nee. Ja. Also dieses Gefühl der Ohnmacht, gell? Also ich meine, wenn wir uns umschauen und gucken, Klimakrise, Artensterben, Umweltzerstörung, ich meine, schnürt ja die Luft ab, gell?
Also ja, also mir wird schlecht, wenn ich
genau,
da...
Also, wirklich, ist genau, unangenehm. Also für mich ist diese Angst schon auch ein Treiber sozusagen. Also
die ist vor mir.
Genau. Und für mich ist es ein großes Gut sozusagen, gestalten zu können, also mit VD an Lösungen dran sein zu dürfen. Gell? Das gibt mir Kraft und das gibt mir Mut und das motiviert mich und dann schöpfe ich daraus auch wieder Hoffnung und Zuversicht, dass man es doch irgendwie schaffen kann. Und was ich eben ganz wichtig finde, was in die Köpfe auch rein muss,
ist nicht nur die politische Entscheidung, die du triffst, die super wichtig ist, dass jeder zur Wahl geht und Klima wählt oder fürs gute Klima wählt und die richtige, ja, sich gut überlegt,
wen er wählt. Dafür wirbt ja mittlerweile auch jeder.
Genau. Aber dass eben auch jede Konsumentscheidung eben auch sowas ist. Was wir am Anfang eben vor 12 Jahren ganz oft gehört haben, war von unseren Händlern, danach fragt keiner. Ja, so quasi so. Und ja. Dann im Laufe der Zeit eben immer stärker so, boah, danach, also kommen immer mehr Kunden bei mir im Laden, die fragen danach, hey, die wollen wissen, so wie jetzt was nachhaltige Textilien, wie das hergestellt ist, ob ich garantieren kann, dass es fair ist. Das finde ich so spannend, dass das eine direkte Wirkung hat. Also dass wenn du deine Stimme erhebst als Konsument, dass du da auch einen Einfluss hast, was mitzugestalten, weil die Kette ist ganz einfach. Wenn du es tust und du machst es bei deiner Marke deines Vertrauens oder beim Händler oder wo auch immer, dann will der dir eine Lösung bieten, gell? Und dann kriegen die Lösungen, die bestehen, die kriegen da Rückenwind. Also du kannst was bewirken durch dein Konsumverhalten. Also das finde ich schon auch sehr spannend. Du kannst Veränderungen einfach mitgestalten.
Das, wenn die Leute dann sagen, du willst mit jedem Euro, den du ausgibst.
Genau, sehr gut. Schöner Slogan.
Nee, aber das ist, ich finde das unfassbar spannend, weil vor allem jetzt auch durch das Internet ist es ja auch, man hat es jetzt gesehen, keine Ahnung, in Afrika und so, mit all denen, mit den politischen Ereignissen und so, aber jetzt ist es ja auch so, dass du siehst ja mittlerweile, dass die Kunden sind teilweise besser informiert als einer selbst. Mhm. Also so, das ist ja verrückt, weil du hast halt so viel Zeit und du hast auch Informationen überall und dann kannst du halt kommen und sagen, ey, warum habt ihr jetzt nicht das? Also werdet ihr auch, ich habe zum Beispiel gesehen, dass Leute bei euch das damals irgendwie mit Burma kritisiert haben, dass ihr da irgendwie eine Produktionsstätte hattet und so weiter. Es sind halt Leute, die sagen, ey, mich interessiert VD, weil ihr halt das verkörpert, was ihr verkörpert, dann und beschäftigen sich natürlich mit diesen Dingen und dann hast du halt nochmal diesen Austausch mit jemandem, der eigentlich Kunde ist, aber der die wertvolle Information gibt, auch wie du dich als Unternehmen halt weiterentwickeln kannst. Und das ist bei uns auch so und das ist halt eine super, super spannende Sache und ich bin hier tatsächlich guter Dinge, dass man jetzt auch endlich mal, wie soll ich sagen, durch dieses Internetkollektiv ein Gegengewicht hat zu diesem im Hinterzimmer abgesprochenen ganzen Schabernack, der da getrieben wird. Und ob das jetzt aber noch alles rechtzeitig ist und funktioniert, das glaube ich, kann keiner sagen. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall, also als ich davon gehört habe, als wir gesprochen haben das erste Mal, fand ich saß hier, ich weiß noch nicht, ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen, also ich fand es übel geil. Wie bemisst du das jetzt zum Beispiel? Sagst du jetzt, okay, ja, wir sind zwar teuer, aber ich betrachte das jetzt zum Beispiel in Kosten pro Nutzung. Lebensdauer ist enorm hoch von dem Ganzen, man kann das reparieren. Also ist das im Endeffekt so sehr viel günstiger, als würdest du jetzt das irgendwo günstiger kaufen, wo es kaputt geht nach einem Jahr oder so.
Ja, also ich würde ja schon mal ganz anders anfangen. Ich würde sagen, wir sind gar nicht teuer, weil wir, also im Vergleich mit den Outdoor-Marken, da sind wir nicht die teure Marke, sondern da sind wir irgendwo im Mittelfeld. Mhm. Also es sei denn, du vergleichst uns dann mit Marken wie von Decathlon oder sowas, Eigenbedingungen oder so. Da können wir nicht mithalten. Aber ansonsten, wenn du uns mit den üblichen Set an Marken vergleichst, wie, was weiß ich, Wolfskin, North Face, Schöffel, Patagonia, wie auch immer, da sind wir irgendwo im Mittelfeld. Das ist ja gar nicht so wahnsinnig teuer. Das heißt, aber klar, wenn du uns jetzt mit Primark oder sowas, dann sind wir natürlich viel, viel teurer. Und dann, klar, dann ist da halt eingepreist, was, oder noch nicht mal alles das eingepreist, was wir teilweise auch selbst schlucken, aber zum großen Teil eben das drin, dass du als Kunde das gute Gewissen haben kannst, dass das Material schadstofffrei ist, gell? Dass du damit nicht in der Herstellung irgendwelche Flüsse verseuchst.
Wie testet ihr das eigentlich? Ich habe gehört, ihr testet die Abwasser.
Also einerseits geben wir, die meisten Materialien sind nominiert, das heißt, dass wir genau festlegen, welche Art von Materialien mit welchen Standards. Und da darf dann bei Blue Sign beispielsweise, es ist wie so ein Reinheitsgebot, da darf in der Herstellung des Produkts nur bereits zertifizierte Farbstoffe und sowas rein. Das heißt, das ist so schadstofffrei wie möglich.
Krass.
Also wie genau. Und dann gibt es aber noch Materialien, die nicht nominiert sind, die Produzenten selber kaufen, wie den Knopf vom Markt, vom lokalen Markt oder das Garn oder so. Und um da sicherzustellen, dass wir uns da dann nicht irgendwo die Schadstoffe ins Haus holen, machen wir Schadstoffanalysen, also vom Frischwasser und dann vom Gebrauchtwasser, weil wir nämlich auch das Greenpeace Detox Commitment unterzeichnet haben.
Das 2018 fällig wurde.
Genau, richtig. Und das eben auch ein Teil dessen ist, eben wirklich Nachweis darüber zu führen, dass du wirklich sicher sein kannst, dass du eben nicht das nicht die Gewässer da vergiftest in deiner Produktion.
Du weißt gar nicht, wie schön ich das finde. Ich habe das gesehen mit Leuten, die davon, dass die richtig krank geworden sind von diesen Farbabfällen in Gewässern. Oder also Tiere brauchen wir gar nicht anfangen. Also die sterben ja reihenweise davon. Dieses Bewusstsein existiert nicht, weil keiner redet drüber. Und wenn du dann irgendwie auf einmal in Indien neben so einem Fluss hunderte Leute hast, die krank sind davon, die sich halt zum Beispiel nicht bewegen können oder halt wirklich komplette Nervensystemsausfälle haben, dann ist halt so, ja, das kommt halt hier gehäuft vor und das
ja,
ist
genau, ein bisschen das. Genau. Und weil du hast ja
angefangen. Meine Tante hat zum Beispiel Parkinson bekommen durch so eine Umweltgeschichte und das ist schon scheiße.
Genau, ich bin mal gefragt worden, okay, jetzt kostet so ein T-Shirt bei VD 20 Euro und das von Primark kostet 3 Euro. Dann kaufe ich doch das von 3 Euro und dann spende ich ein paar Euro und dann ist es doch besser, oder?
Oh mein Gott,
und genau, das ist ja letztendlich die Fragestellung, die du auch hast, gell? Was kriegt denn der Kunde dafür, dass er mehr zahlt, gell? Genau, ja. Das, dass er eben sicher sein kann, dass eben keiner vergiftet ist an so einem Fluss beispielsweise. Also schadstofffrei, dass die höchsten Standards eingehalten sind, dass es fair produziert wurde, dass er eben nicht die ganze Zeit denken muss beim Tragen seines T-Shirts, oh, hat er von Kindern für Kinder oder so, gell? Dass wir Lösungen mitdenken für Materialien, dass wir eben auch total viel Innovation betreiben, um neue Kindern Lösungen zu finden. Für oftmals ist es bei wasserabweisenden Materialien ist es so, dass du da so eine Chemikalie drauf hast, gell? Mhm. Die findet sich dann aber in allen Gletschern wieder. Die heißt PFC, dass es eben PFC-frei ist, dass du keinen Schadstoffmüll hast, wenn dein Produkt am Ende ist, weil so Teflonjacken, die so Teflonmembran drin haben, das ist dann einfach Sondermüll, wenn du die wegschmeißt. Und alles mitgedacht einfach. Du hast einfach von vorne bis hinten durchdacht ein Produkt, das nicht nur funktioniert, sondern das dir auch ein gutes Gewissen gibt. Das wo du beruhigt sozusagen im Einklang mit Mensch und Natur dann rausgehen kannst.
Krass, wie gehst du dann vor, wenn dir zum Beispiel, keine Ahnung, in der Produktentwicklung einer kommt und sagt, oh, wir haben dieses neue ultimative Material gesourced und du jetzt sagst, okay, wie testen wir das jetzt auf Nachhaltigkeit? Also wie lange dauert das, bis ihr das dann zum Beispiel prüft, dieses neue Material, ob das den Kriterien entspricht? Weil neues Material würde ja auch wieder heißen, neue Testbatterie. Also
die Schadstoffe sind einfacher, weil da sind ja, da weißt du, nach was weißt du testen welche. Musst, genau, oder du kannst es auch, was weiß ich, Blue Sign herstellen, so dass dann schon ganz klar ist, was da drin ist, dann weißt du auch, also das ist einfacher. Schwieriger ist dann, also beispielsweise, wir machen jetzt ganz viele Kunststoffe aus Bioplastik, aus Rizinusöl oder aus Kaffeeresten oder aus Zuckerrohrabfällen. Daraus machen wir Kunststoffe. Und wie agieren die jetzt? Also wenn wir so Schnallen haben oder so, wie verhalten die sich bei Kälte oder wie knickt das Material? Das ist neu. Das ist quasi in den Kinderschuhen und da müssen wir uns enorm den Kopf zerbrechen, dass wir die richtigen Tests und Testmethoden finden, um alles abzuprüfen, was möglicherweise eben anders sein kann, weil dieses Material verhält sich einfach anders als das
davor. Du weißt ja gar nicht, was du testen sollst, weil du weißt, was Neues ist.
Wir bauen das jetzt über Jahre auf, langsam wissen wir es, aber am Anfang war das wirklich so, wow, und dann war es 8 Grad minus und es ist total, hat sich halt, was weiß ich, war dann verknickt oder was auch immer. Also am Anfang sind wir da ganz schön auf Überraschungen gestoßen, wie so krass. Materialverhalten sich plötzlich verändert, wenn du eben ja die Grundsubstanz veränderst, was ja irgendwie logisch ist.
Was, jetzt habe ich vergessen, ich hatte eine Frage. Ihr habt jetzt eine riesengroße Bandbreite an Materialien, aber wie macht ihr das jetzt? Ihr macht jetzt die Produktion, macht ihr nicht selbst, aber ihr macht die ganze Entwicklung, macht ihr selbst.
Mhm. Genau.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Wie die Entwicklung ausschaut oder wie das dann. Mhm. Also, wir haben.
Entwickelt ihr die Fabrics selbst?
Nee,
die.
Zusammen
wahrscheinlich mit dem.
Genau. Also, so die Materialentwicklung ist oftmals so der Kern quasi der Nachhaltigkeit, weil alles am meisten drinsteckt. Und das entwickeln wir häufig mit Materiallieferanten weiter, also mit bestehenden Materiallieferanten. Also zum Beispiel dieses Vlies aus Holzfaser, das haben wir mit einem Materiallieferanten weiterentwickelt dahin. Aber wir forschen auch ganz viel eben mit anderen Industrien, um Zuckerabfälle zu Kunstfaser zu machen oder so.
Also, verrückt, das heißt, sie guckt dann, wo entsteht Müll, dann connectet genau, ihr euch da, mit denen, die haben Müllproblem, wie sie das entsorgen und dann sagt ihr, ey, lass doch jetzt hier raus, wie können wir das wiederverwerten für
Textil? Genau, zum Beispiel. Also da arbeiten wir mit dem gelben Sack sozusagen zusammen, mit der Organisation, die den gelben Sack bei uns da macht. Und also wir sind echt total vernetzt. Wir haben über 30 Projekte mit Universitäten, Forschungseinrichtungen, anderen Unternehmen auch, mit BASF auch eben für diese Hose aus Altreifen, wo man Altreifen recycelt, um da wieder Öl zu gewinnen, aus dem wieder Hosen gemacht werden. Ja.
Verrückt.
Ja, das ist schon cool, weil am Anfang war das
so. Das ist cool.
Also wir hatten es ja jetzt auch häufiger von diesem Bürokratischen, wenn du erstmal erfasst und Berichte und das ja, ist ja lähmend, gell? Das ist ja in so einer, vor allem in so einer Kultur, hey, lass uns schnell entscheiden. Und ist das, ich habe ja auch gesagt, es ist wie so ein Kulturschock am Anfang gewesen. Und es hat auch dazu geführt, auch mit der Umstellung der ganzen Lieferketten und Produzenten finden, die den Weg mitgehen. Also am Anfang war das Gefühl so, oh, wir werden ja total langsam und oh, wir werden ja überhaupt nicht mehr, wir können ja gar nicht mehr innovativ sein, weil wir sind ja so gefesselt in diesem.
Ja, aber jetzt habt ihr einen fetten Vorsprung.
Und jetzt ist es halt so, es hat sich das total gedreht und jetzt ist das für uns so ein Innovationstreiber geworden. Und das ist schon sehr, sehr cool. Also vor allem, weil es war schon, am Anfang war das so schon so eine meiner größten Ängste. Was mache ich mit diesem Unternehmen? Was mache ich mit dieser Unternehmenskultur, gell? Alles fühlt sich so zäh und langsam und schwer an. Und dass das jetzt aber so zum Treiber geworden ist, der uns stark macht und innovativ macht, das ist eine Riesenerleichterung.
Ja, vor allem bei dem Material, ich mir das vorstellen, so normalerweise hast du Material, das haben wir immer verwendet, wir wissen, wie das fällt, wie das funktioniert, bla bla. Jetzt kommt Antje und sagt, ja, wir machen jetzt aus dem Abfall, probieren wir das, dann entwickeln die, dann ist es da, dann wurden zwei Tests nicht gemacht, was was ganz Neues ist. Oh, das funktioniert jetzt nicht, jetzt müssen wir nochmal verschieben oder Deadline ist nicht gekommen. Da, das ist, und das dann mal 20, schon ein riesengroßer Druck. Also kann ich mir schon vorstellen.
Ja, wobei das, also so diese ganzen Entwicklungsarbeiten, die kamen erst viel später. Am Anfang, die ersten Jahre waren alles wie so Hausaufgaben, weißt du, ah, alles okay. Umstellen auf BlueSign, eben, dass du sicherstellen kannst, keine Schadstoffe drin, umstellen von Daune auf zertifizierte Daune, von Leder auf zertifiziertes Leder, und teilweise die Standards auch erst aufbauen. Also das war so die Grundlage. Und dann haben erst die ganzen Innovationstätigkeiten angefangen. Was mache ich denn dann am Top? Wie kann ich denn jetzt einfach noch die Materialien verändern, sodass sie noch zu Problemlösern werden? Nicht nur quasi, ich habe kein Problem mehr mit den Materialien, weil sie jetzt nicht mehr schadstofffrei sind, weil sie jetzt keine Schadstoffe mehr haben, sondern wie kann ich denn verhindern auch noch, dass sie Mikroplastik verlieren, dass sie, wie kann ich verhindern, dass ich Rohöl benutze, wie kann ich emissionsfreier werden? Also einfach so die nächste Stufe dann noch.
Crazy. Ja, das haben wir zum Beispiel jetzt bei einem Denim-Hersteller hat er auf einem Barcode überall auch den Wasserverbrauch, den er quasi auf ein Kilogramm Stoff verbraucht. Und das hat er so eine riesengroße Datenbank, wo du mit dem QR-Code jeden Stoff abscannen kannst. Jetzt, wie gut oder schlecht es ist, weiß ich nicht, weil es jetzt ein bisschen komisch dargestellt worden ist. Aber er hat sich bemüht. Es war auf jeden Fall ein sehr großer Denim-Hersteller.
Ja.
Weil da hatten ja auch viel große Probleme mit dem Sandstrahlen oder so von den ganzen Sachen. Da kriegen ja viele Leute Lungenprobleme, wenn das da gestrahlt wird. Ja, das war auch dann erstmal, willst du nur Jeans machen, dann, du weißt schon, dass bei Jeans Leute Lungenprobleme haben. Hä, warum? Ja, die strahlen dann mit dem Sand rum. Oh, wusste ich nicht. Okay, here we go. Und dann hast du auf einmal irgendwas, was du nicht wusstest.
Oh. Ja, aber verrückt, dass ihr da auch diese ganzen Co-Entwicklungen und so macht. Das ist echt, das hört sich an wie so eine richtige Spielwiese.
Wir haben ein 8-köpfiges Innovationsteam bei uns, also was für unsere Größe schon richtig groß ist.
Boah.
So mit eigenen Experten für Biokunststoffe, eigene Experte für Naturfasern.
Krass.
Ja, das ist schon 8-köpfig cool.
8-köpfig ist schon groß für. Das ist. Machst du da mit, auch wenn du Marketingbeauftragte bist? Hängst du da schon gerne mal ab, oder?
Eigentlich weniger. Tatsächlich
ist,
mein Vater war so total der Produktgetriebene,
ja.
Also der auch wirklich super innovativ da selber vorangetrieben hat. Ich bin tatsächlich mehr so was mich treibt, ist Kultur, sind Menschen, ist Kommunikation, ist. Also ich baue lieber die Rahmenbedingungen, dass die wirklich gut arbeiten können.
Ja, okay, aber cool.
Ja, oder definier die Ziele mit, weißt du so. Sagen so, wir möchten weg vom Öl oder wir wollen reparierbare Produkte haben, wie auch immer. Also da definiere ich die Ziele mit, aber im Tüfteln, da bin ich weniger dabei.
Wie gehst du davor, wenn du dann Leute holst? Also was sind so die Dinge, auf die du achtest? Weil zum Beispiel jetzt bei den Tüfteln, wir hatten es ja vorhin, als du so ein bisschen über die psychische Konstitution und die Unterschiedlichkeit von Menschen gesprochen hast, sagst du dann, ey, ich sehe, da ist jemand super leidenschaftlich, der hat die Firmenwerte und generell diese Werte, die verbinden uns. Es ist ja so ein bisschen das, was auch, glaube ich, Freundschaften heute ausmachen, dass man das jetzt so ein bisschen Leute nach Werten, also heute, keine Ahnung, wenn ich jetzt nach Hause jemanden mitnehmen würde, würde meine Mutter fragen, würde eher nach den Werten gucken, als was im Pass steht.
Ja.
Ja. Und hinzu noch so ein bisschen die Leidenschaft. Also was ist so das, wonach du guckst, wenn dann jemand in so eine Verantwortungsposition kommt oder generell zu euch in der Firma? Also was ist dir wichtig, wenn du sagst, deine Spezialität ist, in den Menschen zu schauen?
Okay.
Weil da ist ja die
Quote. Leidenschaft.
Genau, aber die Quote ist ja super, super schlecht. Also man hat ja irgendwie mit einem Jobinterview irgendwie 50-55% also Chance auf eine erfolgreiche Anstellung.
Okay. Mhm. Also dadurch, dass wir als Marke recht bekannt sind und auch als Arbeitgeber sehr bekannt sind, ziehen wir Leute an, also die mit dem Mindset, also auch Vertrauenskultur. Verstehe. Also wir haben auch vor einigen Jahren mit der Uni St. Gallen bei uns eine Studie gemacht darüber, wie weit kann man denn Vertrauen auch messen und wie weit sind wir denn auf dem Weg zur Vertrauenskultur?
Und?
Ja, das war ganz spannend. Also es wurde abgefragt, beispielsweise so, also Vertrauen in zwei Aspekten gemessen, sozusagen. Wie viel Vertrauen hast du in den Goodwill des Unternehmens, deiner Führungskraft und auch in die Kompetenz? Also so zwei Dinge. Ein Ergebnis war, man kann es bemessen und ja, wir sind da recht weit. Und das Zweite war, dass vor allem junge Mitarbeiter, also beziehungsweise Mitarbeiter, die noch nicht so lange bei uns sind, dass die so Vertrauer sind, also dass wir die Vertrauer anziehen. Und es ist irgendwo, wenn du das belegst, ist es auch irgendwo logisch. Es gibt Leute, die sind total ausgestattet mit so einem ganz großen, Urvertrauen.
Ja, ja,
genau, also das ist das Natürlichste auf der Welt, für die zu vertrauen, gell? Und die verstärken natürlich so eine Kultur von innen, weil sie das vorleben, weil sie eben auch zeigen, dass das positiv belohnt wird, wie auch immer. Und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, das beantwortet zum Teil auch die Frage, dadurch, dass wir halt so stark profiliert sind und die Leute wissen, was sie erwarten, ziehen wir auch die Leute an, die dann von innen quasi unsere Kultur wieder verstärken. Und deshalb glaube ich, dass unsere Personalentscheidungen häufig vielleicht auch mehr besser sind als die Quote, die du genannt hast, weil eben die Leute wissen, was sie erwartet und schon quasi mit der Erwartung kommen und auch schon mit der Passung.
Durch die Transparenz im Endeffekt. Mhm, schon so im Vorfeld fit entsteht, weil es gibt keine bösen Überraschungen.
Genau, ja. Und so, auf was ich persönlich achte, so, also weil gerade ich bin bei den Positionen halt dabei, die ich direkt einsetze, das sind dann schon eher die ganz hohen Führungspositionen, also ist schon natürlich klar erstmal so ein Verständnis dafür für Verantwortung, für Nachhaltigkeit, dass ich spüre, dass es auch wirklich ein innerer Antrieb ist und nicht jetzt irgendwie sowas, ja, muss ich jetzt sagen, weil das ist die Antje und die legt da Wert drauf, und auch irgendwo so die Bereitschaft, ich fühle mich vor allem eben in den ersten Jahren immer wie auf so einer Reise mit dem Unternehmen, gell, weil das verändert nicht nur das Unternehmen, sondern das verändert dich selber auch. Also ich habe so viel quasi über mich selber gelernt und so viel auch an mir selbst arbeiten müssen, damit ich das auch verkörpern kann und damit ich einfach auch gut bin und dass ich gut mit anderen zurechtkomme und so. Und wenn ich da jemand vor mir habe, der so fertig ist, weißt du, der quasi so fertig ist und so wirkt, als ob er auch einfach mit sich so sehr im Reinen ist, dass er gar nicht drüber nachdenkt, dass er sich vielleicht auch noch weiterentwickelt. Da weiß ich, das wird nicht so gut funktionieren.
Leute, die alles wissen, meinst du?
Nee, Leute, die ausstrahlen, ja, die das vielleicht so stark ausstrahlen, gell? Und weil ich das schon, es wird immer Herausforderungen geben, es wird immer Konflikte geben, es wird immer irgendwas geben, wo wir alle aufeinander zugehen müssen und wo wir alle irgendwo an uns selber quasi wieder irgendwie, uns selber mal wieder von außen betrachten müssen und sagen müssen, naja, machen wir jetzt anders. Und diese Bereitschaft, die brauche ich, die finde ich brutal wichtig.
Schön. Reflexion.
Ja, Reflexionsvermögen. Mhm. Über sich selbst auch.
Aber das ist schön, wenn du sagst, bei einer Führungsposition, wo, glaube ich, auch viele Leute, die das jetzt gucken, denken, in die Richtung geht's, nur das.
Ja, und das ist ja genau das. Ich meine,
kontraintuitiv.
Genau. Das ist, das wird dann schnell einseitig, gell? Wenn du genau solche Führungspositionen hast, die dann sagen, und hier geht's immer lang und das wird gemacht, dann hast du halt wirklich nur das, was diese eine Führungskraft, dieser Blickwinkel ist. Und ich brauche Führungskräfte, die reflektieren können, gell? Die den Kurs auch wieder in Frage stellen können, die sagen können, oh, da habe ich aber was falsch entschieden oder so. Einfach, ja, Reflexionsfähigkeit.
Schau, siehst du, Maverick, das ist Reflexionsvermögen, wenn ich dir morgen sage, das war scheiße, was ich gestern gesagt habe. Ja, das ist echt schön. Also es nimmt einem auch ein bisschen Druck weg. Da denkt man auch, was ist falsch mit einem, weil das halt man das halt anders kennt von früher oder so, wie es halt vorgelebt worden ist.
Ja, dass das sozusagen als Stärke verstanden wurde, sozusagen, ja, so, dass du dich nie irrst und dass du...
Also ich finde das sowieso Schwachsinn, aber
ja.
Es ist schön, das zu hören von jemandem, wo es halt funktioniert. Wo man dann auch sagt, gut, das ist halt dann.
Ja, also ich finde es total wichtig, dass jemand berührbar ist. Also dass jemand durchlässig ist, dass du ihn erreichst, gell, als Mensch.
Ja.
Und dass er damit als Mensch auch reflektionsfähig ist. Weil wenn das nicht ist, wenn da so eine Starre ist, dann das passt nicht. Also wir müssen wendig bleiben und wir müssen uns, und das passiert, dass wir sind ein Unternehmen ist nichts anderes als ein Geflecht von Beziehungen. Und da musst du aufeinander zugehen können und wieder neuen Weg einschlagen. Und das funktioniert sonst nicht. Funktioniert nicht, wenn einer quasi schon steht.
Das funktioniert echt nicht. Oder wir landen im selben Schlamassel, in dem wir jetzt sind.
Genau, wir landen immer im gleichen. Immer im selben. Man denkt, man macht einfach mehr vom gleichen nochmal obendrauf.
Und fehlt nur noch der Anzug und der schwarze Aktenkoffer.
Genau. Die Nerds.
Ich würde mich da wahrscheinlich auch dazu zählen, zu den Nerds, aber nicht zu der Art von Nerd. Ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, wir haben sehr, sehr viel geredet eigentlich.
Wie spät ist es eigentlich?
5:05.
Wir haben sehr, sehr viel geredet.
Ja, haben wir? Wie lange haben wir geredet? Ja, 22. Also ich fand es sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich hoffe.
Ja, war inspirierend und schön.
Ja, das freut mich. Nee, es ist echt sehr schön. Also ich werde da jetzt nochmal genau drauf gucken, was für Materialien ihr habt. Ich werde jetzt mir auch nochmal die Zertifikate werde ich mir reinziehen. Und vielleicht habe ich dann noch die eine oder andere Frage, aber ich habe sehr, sehr viel gelernt. Also wirklich, Antje, no shit, ich finde das echt krass beeindruckend, was ihr macht. Also es ist wirklich nicht nur, dass ihr so früh angefangen habt und so, sondern einfach, wie ihr es gemacht habt und dass du trotz der Professionalität und einfach diesem Output, das alles wirklich hinzubekommen, in eine Struktur zu gießen, die funktioniert, und gleichzeitig mit diesem Unternehmensethos als Rahmengeberin da zu sein und immer noch, wie soll ich sagen, wie du gerade gesagt hast, greifbar zu sein und diese Ideale immer noch irgendwie zu verkörpern und spürbar zu machen, ist also sehr, sehr inspirierend, ist sehr, sehr schön. Also wirklich.
Dankeschön.
Echt, echt sehr, sehr, sehr angenehm gewesen.
Danke.
Vielen, vielen Dank.
Spaß gemacht.
Ich hoffe, dass ihr das auch nur so 20% so krass seht wie ich, weil ich sag's euch, also in dieser Branche solche Moves zu machen, das ist echt krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Gut, 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 gut. Ihr müsst aufpassen, sonst komme ich nicht mehr aus dem Loben raus. Ich bin da so.
Ach, mach weiter.
Okay, Freunde, ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder so wie immer irgendwas besser wisst als wir beide, dann gerne in die Kommentare damit. Wir werden es uns angucken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ansonsten, wenn ihr Gastvorschläge habt, ihr habt mir immer vorgeworfen, ich lade viel zu wenige Frauen hierher ein.
Hier ist eine.
Ja, ansonsten auch gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr hier als Gast haben wollt und dann gerne, also hier kann jeder herkommen. Ich will nur ein interessantes Gespräch haben, mit wem ist mir relativ. Also Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.